Morgen, herzlich willkommen zu Multimedia im Netz. Und es geht tatsächlich jetzt in den letzten Teil der Vorlesung rein, große Überschriften, das nochmal klar zu machen, nämlich Multimedia-Dienste, die sowas wie eine Unterhaltung, eine Konversation unterstützen. Das werden also im Wesentlichen zwei Vorlesungen sein. Heute geht es um die Systeme selber, um so die grundlegende Systemarchitektur und um die traditionellen Protokolle in dem Bereich. Und die nächste Vorlesung wird dann insbesondere ein ganz spezielles, bisschen moderneres, inzwischen auch ganz gut eingeführtes Protokoll in dem Bereich, das sogenannte SIP Session Initiation Protokoll anschauen. Ja, das ist der Ablauf wie bekannt. Wir sind also jetzt tatsächlich hier in dem Teil 4 Multimedia Konferenzen. Und habe ich schon gesagt, also zwei Abschnitte eigentlich. Und zu Multimedia-Konferenzen möchte ich zuerst mal erklären, was der Dienst überhaupt ist und so ein bisschen, welche Arten von Gerätschaften man dann da so verwendet. Dann ein paar Anwendungsbeispiele geben, wofür man das benutzt. Das ist doch ein ziemlich breites Gebiet. Und dann in die Typologie, also in so eine Terminologie einsteigen, wie man denn Konferenzen, die zwischen mehr als zwei Teilnehmern sind, so ein bisschen klassifizieren kann. Das ist eine Terminologie, die man auch immer wieder mal trifft in der Praxis. Und ein bisschen was über die Standards erzählen, die es da so klassischerweise gibt. Man sieht, dass die Literatur zum Teil relativ weit zurückgeht. Dieses Buch da von Cisco von 2007 ist noch so ziemlich das Neueste. Es liegt nicht daran, dass da einfach die Vorlesung so langsam vor sich hin verstaubt, sondern es liegt auch daran, dass tatsächlich kaum Bücher in dem Bereich erscheinen. Also ich habe gerade wieder recherchiert, es gibt keine aktuellere Literatur im Wesentlichen. Ja, von der Einordnung dieser Begriff Conversational Services, Multimedia Services, der stammt aus dieser uralten ITOT Recommendation, die ich schon ein paar Mal als Klassifikationshilfsmittel benutzt habe. Interaktive Dienste im Gegensatz zu Distributionsdienste. Distributionsdienste haben uns ja schon ganz viele angeschaut. Und dort kann man eben auch nochmal unterscheiden, Dienste, die wirklich eine Konversation, also einen direkten Dialog zwischen mehreren Partnern ermöglichen oder Nachrichtendienste. Da werden wir in der nächsten Vorlesung auch noch ein bisschen was anschauen, so Dinge wie Chat-Services und was da so alles gibt, Instant Messaging und Retrieval-Services hatten wir eigentlich auch schon im Prinzip so bei den Distribution-Services mit dran. Jetzt geht es also um den ersten Block hier, Conversational Services. Das ist, wenn man es definieren will, der synchrone Austausch von digitaler Multimedia-Information. Damit sind vorwiegend natürlich Audio und Video gemeint, aber auch irgendwelche anderen Bilder zwischen Teilnehmern an einer Konferenz, die an zwei oder mehr getrennten Orten teilnehmen. Man kann sich natürlich auch eine Konferenz vorstellen, die in dem gleichen Raum zum Beispiel geschaltet wird. Aber in der Regel ist es so, dass die Teilnehmer eben räumlich weiter voneinander entfernt sind. Was diese Bilder betrifft, da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Bildern. Also die meiste Erfahrung mit Videokonferenzanwendungen werden die meisten wohl mit Skype, denke ich, haben, was ja so ein bisschen auf einer relativ einfachen Lösung das doch sehr populär gemacht hat. Da kennt man das auch, dass man oft ein Standbild von den Teilnehmern hat, das ist einfach ein Foto. Dann können es natürlich Videoclips sein, also das ist ein bisschen seltener, dass man das jetzt für die Teilnehmer hat, aber für das Material, über das man in der Konferenz redet, ist es natürlich sehr wohl sinnvoll, dass man einen Videoclip gemeinsam anschaut und den dann bespricht, zum Beispiel eine Präsentation von irgendeinem Produkt, das da zuerst mal läuft und dann bespricht man das mit den Teilnehmern. Auch Standbilder, über die man zum Beispiel spricht, das heißt, während man redet, können Standbilder da sein und verschiedenes anderes Material, was man sich da vorstellen kann, bis dahin, dass es eben wirklich Fenster in einer Live-Anwendung sind, dass man also zum Beispiel eine Präsentation oder eine Textverarbeitung sozusagen gemeinsam bearbeitet. Und das Ganze wird immer von Sound begleitet. Es ist eher so, dass das Video von den Teilnehmern wegfällt, als dass der Sound wegfällt in der Regel. Natürlich der Originalton der Teilnehmer, was die sagen, aber natürlich muss das auch gemischt werden oder irgendwie abgestimmt werden mit dem Ton, der von anderem Material kommt. Es gibt auch noch so eine Spezialvariante. Also so stellt man sich jetzt vor, ich habe mindestens zwei Teilnehmer, dann ist es einfach sozusagen wie eine Telefoniebeziehung, einfach 1:1. Aber ich kann ja auch Gruppen von 10 oder so haben, das kennen Sie von Skype ja auch. Es gibt auch noch die spezielle Situation, dass es Gruppensysteme für Videokonferenzen gibt. Das heißt, wir haben zum Beispiel zwei Räume, in denen jeweils ein Team von mehreren Leuten, was weiß ich, 5 Leuten oder so sitzt, die über den Videokonferenzkanal verbunden sind. Das ist nicht ganz so einfach, kann man natürlich nicht mit irgendwie einem Laptop realisieren. Können wir uns dann bei den Folien zu den Geräten nochmal genauer anschauen. Sonst, wenn man einen Gegenbegriff sozusagen für das, was Sie mit Skype machen und verwandten Systemen haben will, dann nennt man das manchmal Personal Video Conferencing. Ich habe schon gesagt, es sind mindestens zwei oder mehrere, da kann man auch von der Terminologie her Point-to-Point oder Multipoint sagen. Das Ganze ist eine uralte Geschichte. Ich habe gleich zu diesen Filmen auch noch kleine Ausschnitte, um das ein bisschen zu illustrieren. Es ist ja nichts, wir machen ja nicht Filmgeschichte, aber es ist trotzdem interessant, dass sozusagen die Träume, die man mit Technologie verbindet, sich ja in solchen Kunstwerken auch niederschlagen. Letztlich auch das, was man an Erwartungen von der aktuellen Technologie hat. Und ich werde dann gleich noch einen kleinen Ausschnitt zeigen, weil einer der ersten Filme, in dem tatsächlich eine Videokonferenz oder eine Videotelefonie genau genommen vorkommt, ist immerhin von 1927, also ein Stummfilm noch. Genau die Zeit, wo gerade der berühmte Artist-Film geht, der zurzeit jetzt große Wellen schlägt. Also ein Film aus der Hochzeit des Stummfilms. Und dort, also wenn Sie Metropolis kennen, das ist so eine Vision von einer Stadt der Zukunft, die einer Gesellschaft der Zukunft, die durchaus auch ziemlich unangenehme Züge hat, sehr stark maschinendominiert ist. Und dort gibt es eine Szene, in der eine Videokonferenz stattfindet von irgendeinem Chef sozusagen mit seinem Techniker, weil eine Maschine nicht funktioniert richtig. 2001, Space Odyssey, 1968 von Stanley Kubrick, habe ich auch dann gleich noch einen kleinen Ausschnitt, wenn es klappt. Dort wird gezeigt, wie Videokonferenz oder Videotelefonie eigentlich auch da im Alltag irgendwie ganz normal eingebaut ist. Oder Star Trek in den 70er Jahren, da haben sie auch Videokonferenzeinheiten, die irgendwie ziemlich ähnlich ausschauen, wie die es dann tatsächlich auch als Geräte von Firmen gab, mit diesem dreieckigen Design, wo man auf allen drei Seiten sozusagen einen Bildschirm hat, ist in diesem berühmten Starship Enterprise als Standardeinrichtungsgegenstand sozusagen da. Also man sieht, da gibt es viele so Kommunikationsgeräte mit Bildschirmen. Also so von den 20er Jahren an bis in die 70er Jahre hat man eigentlich gemeint, das ist irgendwie ganz normal, kurz oder lang wird das im Alltag so sein, dass man da, wo man telefoniert, eben Videokonferenzen macht. Ich habe für den Metropolis, in der Hoffnung, dass der Sound hier auch funktioniert, einen kleinen Videoausschnitt mitgebracht. Das ist jetzt bloß ein Ausschnitt aus dem Trailer, da kommt diese Telefonsequenz nur ganz kurz vor, danach geht es ein bisschen, nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Trailer, ist alles sehr kurz, geht es ein bisschen in andere Szenen des Films, für die den nicht kennen. Was interessant ist, vielleicht noch an dem Standbild gleich zu diskutieren, ist, dass das zwar eine Videokonferenz ist irgendwie mit Bildschirm und Live-Videokanal, aber ein richtiger klassischer alter Telefonhörer, mit dem er natürlich arbeitet hier. Also bloß ein Gefühl davon zu geben, was das für eine Art von Film war damals. Das ist jetzt 1968. Also man sieht hier das Bell-Logo, Picturephones, eine ganz normale Telefonzelle. Also hat man sich vorgestellt, dass in der fernen Zukunft 2001 die modernen Möbel ausschauen. Also es ist lustig, dass so die Bedienung selber irgendwie genauso ist wie ein ganz klassisches Telefon. Ne? Steckt eine Karte ein, hat ein Tastenfeld. Also es ist einiges tatsächlich so, wie dann die Geräte auch jetzt dann gleich zu sehen sein werden mit der Kamera oberhalb von dem Bildschirm. Das Ganze ist erstaunlich groß. Sehr futuristisch wird es natürlich dadurch, dass, wenn man den Film kennt, dass das ein Anruf aus der Raumstation auf die Erde runter ist. Also das ist natürlich schon sehr weit gedacht für 2001. Und wie gesagt, es ist vielleicht ganz besonders bemerkenswert, dass hier das Bell-Logo ist. Die sind ja leider auch schon irgendwie untergegangen, also AT&T. Ist der Nachfolger davon. Was heißt, es ist ganz klar mit Telefonie assoziiert, das ganze Videokonferenzgeschäft. Und wenn man jetzt anschaut, warum das so ist, dass die Leute eben in den Filmen sowas machen, dann gibt es da ganz klar in der Technikgeschichte auch Gründe, weil natürlich machen die Künstler genau das, was sie sozusagen um sich herum auch erleben, was die Technologie denn anbietet. Und tatsächlich haben gerade die Bell Labs eben 1920 eine Videokonferenz zwischen Washington und New York geschaltet. Das heißt also für Metropolis gab es, 1927 ist der Film ja gemacht worden, gab es tatsächlich schon so eine technische Vorlage, wenn man gesehen hat, das funktioniert. Deswegen kommt das auch in dem Film vor. Dann ist aber tatsächlich lange Zeit nicht viel passiert und es ist erst so um die Zeit des Zweiten Weltkriegs, eher danach, wieder aufgegriffen worden. Bell Labs war da ganz stark voran auch. Und tatsächlich, und jetzt sieht man auch wieder der Film von Stanley Kubrick 1968, wo eben Videotelefonie vorkommt, das liegt eben daran, dass gerade die Firma Bell System, hier ist wieder das gleiche Logo wie in dem Film, und das ist eine Anzeige von 1964, also 4 Jahre bevor der Film gemacht wurde, dort haben die tatsächlich ein Picture Phone als Produkt auf den Markt eingeführt. Ja, das Ding hat wirklich so ausgesehen, wie man in den 60er Jahren eben modernes Design gemacht hat. Man musste ja die lange Kathodenröhre unterbringen, relativ kleiner Bildschirm. Eigentlich ein faszinierendes Gerät und das ist eigentlich weltweit irgendwie gemacht worden. Also NEC zum Beispiel in Japan oder die British Telecom haben auch wirklich Dienste, Produkte und Dienste angeboten, die wirklich Videotelefonie ermöglicht haben. Das Ganze ist aber, und das ist wieder so ein Phänomen, das wir schon an vielen Stellen gesehen haben, nie richtig auf den Massenmarkt gekommen. Es gab immer so Nischen, in denen Leute das benutzt haben, die Leute, die eben damit angeben wollen, dass sie das Beste, Neueste, Schönste haben und ein paar Spezialanwendungen irgendwo in Industrieunternehmen. Aber so die breiten Anwendungen, das suggeriert ja die Anzeige, das sollen so normale Leute im Haushalt benutzen. Das hat nicht funktioniert. Nächster Anlauf war in den 80er Jahren, wo man nun in einem DARPA-Projekt ein Videosignal versucht hat zu komprimieren, oder erfolgreich komprimiert hat, auf die ganz normale Bandbreite von Telefonleitungen. Also das Problem mit diesen Picturephones ist ja immer, dass die Bandbreite, die man braucht, deutlich mehr ist, als die man für Audio braucht. Das heißt, man musste dann irgendwie mehrere Telefonleitungen parallel schalten, um dort irgendwie das Bild zu übertragen. Und ganz wesentlich ist, dass man nun versucht, sozusagen das in den Standard des Telefonsystems reinzuquetschen. Und also das war Picture Phone, dieses Ding, und es gibt auch Picture Tell 84. Das war ein softwarebasiertes Videokonferenzsystem schon, rein digitales, mit 224 Kilobit pro Sekunde für das Videosignal, wenn man so schon nahe an unseren heutigen Systemen dran ist. Und seit so Anfang der 90er Jahre gab es Systeme, die im ISDN ganz wunderbar funktionieren, also die genau die zwei B-Kanäle, die es im ISDN-Anschluss gibt, nutzen, um darüber Video zu übertragen. Also wenn Sie das kennen bei ISDN, da haben Sie einen D-Kanal und zwei B-Kanäle, der D-Kanal für Signalisierung und zwei wirklich 64 Kilobit Kanäle für Kommunikation. Deswegen haben sie immer zwei Telefonnummern sozusagen, zwei Sprachkanäle. Und wenn man die beiden parallel schaltet, dann kann man über den Standard, der dort eingeführt wurde, wirklich eben Bild übertragen, also Bild und Ton. Das hat in die Standards H323 und H324 geführt, die ich nachher auch in der in dem Standardabschnitt noch ein bisschen genauer vorstellen will. Ganz wichtig finde ich jetzt einfach, wenn man das historisch sieht, diese Filme sieht und diese Anzeigen und so weiter, dann erklärt sich, warum das Standards sind mit so einer komischen Nummerierung, großer Buchstabe, Punkt. Das heißt, es sind Standards, die von der International Telecommunications Union, also aus dem Dachverband eigentlich, der damals ja meistens noch monopolartig organisierten Telekommunikationsnetzbetreiber entstanden sind. Und die spielen bis heute, bis zu den ganz aktuellen Produkten, eine ganz wesentliche Rolle. Also Sie kennen ja H264 zum Beispiel als Videokompressionsstandard, der in HTML5 diskutiert wird als der Videostandard, der möglicherweise sich dort durchsetzen wird. Das geht letztlich alles zurück, das ist eben eigentlich ein ITU-Standard. ITU-Standard ist darauf, dass man eben Videokompression für Telefonleitungen betrieben hat. Ja, und gleichzeitig sozusagen, als hier eine gewisse Reife der Technologie erreicht worden ist, also ab Ende der 90er Jahre dann auch wirklich gute interoperable Produkte verschiedenster Hersteller da waren, die über Telefonleitungen und dann aufkommende Datennetze gut kommunizieren konnten. Gleichzeitig eigentlich hat der Trend eingesetzt, dass das ISDN als technologische Basis eigentlich keine so große Rolle mehr spielt, eigentlich nur in Europa, in den USA hat sich ja nie wirklich durchgesetzt. Und das insbesondere IP-Netze, also ein Internet über verschiedenste andere technische Realisierungen sich als Basis anfängt durchzusetzen. Ich habe auch da noch mal ein bisschen Bilder, das Picture Phone von Western Electric, also bloß auch da noch mal einen Eindruck zu geben, ist nicht so wesentlich anders als das, was wir vorher gesehen haben. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen in die Geräte rein, die man heutzutage sozusagen noch auf dem Markt trifft. Da gibt es auch noch Picture-Phones, die durchaus von den Telefongeräteherstellern nach wie vor gebaut werden. Das heißt, Telefonendgeräte, klassische Schreibtisch oder andere Telefone, die ein Videodisplay und eine kleine Kamera drin haben. Das ist insbesondere mit ISDN eingeführt worden, gibt es aber nach wie vor, die einfach so ausschauen wie ein Telefon, den wir am Schreibtisch haben, haben da oben Display und Kamera drin und gibt es natürlich auch als sozusagen öffentliche Telefonzellen oder so öffentliche Fernsprecher. Das ist der Typ 1, den ich jetzt, ich habe das mit römisch durchnummeriert, also ein bestimmter Typ von Endgeräten, die man trifft, die allerdings natürlich mit der geringeren Bedeutung dieser Endgeräte allgemein, also das sind ja nur noch Nischen eigentlich, in denen sich diese stationären Telefongeräte etablieren, die auf dem Marktplatz, die sterben schon fast aus und eigentlich bleiben es bloß noch die auf dem Schreibtisch, im Haushalt haben fast alle auch irgendwelche drahtlosen Handsets. Aber das ist ein Typ, den man nach wie vor trifft. Der Typ 2, den wahrscheinlich jeder von Ihnen in der Praxis kennt oder am meisten damit assoziiert mit Telefon mit Videobegleitung sozusagen, also Videokonferenzen, sind sogenannte Desktop-Systeme. Das heißt, wir haben im Prinzip einen PC oder einen Laptop, in dem eine Kamera in irgendeiner Form eingebaut ist. Also ist natürlich ganz ideal, wenn ich Application-Sharing mache, was man da oben sieht. Also hier hat man schon ein relativ altes Bild, wie man am Monitor sieht, aber auch da hat man eben hier eine Präsentation oder sowas, schaut aus wie PowerPoint, und daneben den Videokanal, was man Application-Sharing nennt. Und das unten sind modernere Systeme, das ist also jetzt Apple FaceTime auf dem iMac und das dort unten ist Lifetime ClearSee auf einem, also von, das habe ich gleich noch mehr dazu, ist eine Logitech-Firma auf einem modernen Laptop. Also die unteren beiden Geräte sind sozusagen aktuell wirklich, wirklich erhältlich. Nachteil ist natürlich, dass das Ganze nur für eine Person nutzbar ist, das heißt Personal Video Conferencing. Mit der Bild- und Tonqualität, die begrenzt ist, da kann man sich streiten, die sind inzwischen schon relativ gut geworden, aber im Vergleich zu den Systemen, die jetzt dann gleich noch auftauchen, ist es doch beschränkt. Die Kosten haben sich dramatisch verändert. Also 2001, was in diesen Büchern, die gehen ja zum Teil auf 2000 zurück, die ich da habe, da musste man von ungefähr 2000 Euro plus für die Zusatzausstattung ausgehen, die man für ein Gerät, also Software und die Kamera und was man so drumherum braucht, hat. Inzwischen ist es eigentlich, sind es keine Kosten mehr. Also wenn Sie so ein iMac kaufen, die Kamera ist drin, die Sounds, ein gutes Soundsystem ist drin, die FaceTime-Software ist dabei. Das heißt, es ist eigentlich nahezu auf Null geschrumpft. Und natürlich gibt es auch reine Softwarelösungen. Wenn man gerade solche Geräte hat, die das alles eingebaut haben schon, dann sind es ja eigentlich reine Softwarelösungen. Ich habe ein paar erwähnt hier, also Ekiga zum Beispiel, was früher GNOME Meeting hieß, ist ein Open-Source-Produkt, Apple FaceTime ist erwähnt. Ich habe jetzt extra hingeschrieben Microsoft Skype, weil das nicht jedem vielleicht wirklich bewusst ist, dass Skype zwar aus der ja, sozusagen ein bisschen fast piratenmäßigen Softwareentwicklung stammt, der auf dem Kassar File-Sharing-System aufbaut, aber inzwischen von Microsoft aufgekauft ist, also ein Microsoft-Brand ist. Und dann gibt es natürlich, wenn wir gerade bei Microsoft sind, hier zum Beispiel auch den typischen Unterschied zwischen Diensten, die sozusagen wirklich für einen dezentralen Einsatz gedacht sind, wie Skype, und Dienste, bei denen wir Server irgendwo zentral bereithalten als Vermittlungs- und ja, zum Teil auch Vermittlungsdienst, aber zum Teil auch zum Bereitstellen von Inhalten. Und wenn man dann so eine Art Online-Dienst bucht, in dem die Konferenzen stattfinden, also von Microsoft wäre zum Beispiel das Microsoft Office Live Meeting da zu nennen. Ja, also Typ 1 waren Picturephones, Typ 2 waren Desktop-Systeme, Typ 3 heißen Set-Top-Systeme traditionellerweise. Es gibt ja diesen Begriff der Set-Top-Box, STB, also eine Kiste, die man oben aufs TV-Set draufstellt, was eigentlich komisch ist, weil meistens stellt man sie drunter. Das ist also eine Kiste, die irgendwie, oder in mehrere Teile, die eine Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, Codecs, Netzschnittstellen und so weiter bereitstellen, für den man halt noch einen Monitor braucht. Nicht unbedingt einen PC, sondern im Prinzip kann da ein ganz normaler Fernseher oder Computermonitor benutzt werden. Die Idee ist, dass man so eine Kiste irgendwo einfach hinstellt, anschließt und es funktioniert, nicht groß konfigurieren muss. Das ist jetzt auch wieder ein Beispiel für ein Gerät, das gerade aktuell auf dem Markt ist. Das ist von Lifesize, das Lifesize Team 720. Die Dinger sind zum Teil schon relativ teuer. Also dass das bis zu 9.000 Euro geht, also das ist tatsächlich die Größenordnung, in der dieses System hier ist. Also was Sie dafür kriegen, ist diese Kiste, wo Sie Ihre Kommunikation anschließen, die Kamera für den Monitor und so eine Art Fernbedienung, so ein Gerät, mit dem Sie das bedienen können, wo auch die, denke ich, Mikrofone noch eingebaut sind, die man auf den Tisch vor sich legt, was so ein Rundum-Mikrofon oder mehrere Teilnehmer auch gut wahrgenommen werden können. Das vielleicht zu dieser Firma Lifesize noch mal ein bisschen was so einen kleinen Eindruck auch gibt, wie sozusagen die Industriegeschichte ist. Das ist eine Neugründung gewesen 2003 und ist jetzt 2007 von Logitech übernommen worden und wird seitdem also von Logitech mit großem Aufwand versucht, auf dem Markt zu platzieren, um sozusagen ja, die volle Bandbreite von Kommunikationslösungen zu gerade für Videokonferenzen abzudecken. Die kaufen auch fleißig andere Hersteller in dem Bereich auf. Es ist also durchaus so, dass da in dem Markt jetzt in der Industrie tatsächlich Bewegung drin ist. Also nicht so historisch, wie jetzt die Filme vorher ausgeschaut haben. Das ist die nächste Stufe, Stufe Römisch 4 habe ich jetzt gesagt, Rollabout Systems. Das heißt, das sind Systeme, die relativ groß schon sind, wo man sich nicht vorstellt, die kann man jetzt leicht transportieren. So, wenn man sie transportieren will, dann hat man oft einen Schrank, in dem man die sozusagen auf Rädern irgendwo hinrollen kann. Dort hat man nun wirklich sehr hochqualitatives Audio und Video, meistens große Monitore, natürlich HD heutzutage, meistens mehrere Monitore nebeneinander. Hier sieht man ein System von Tandberg, wo das alles in ein Gehäuse schön zusammengebaut ist, Kamera natürlich auch obendrauf. Das ist wieder von Lifesize, die Room, Lifesize Room heißt das Produkt. Ganz typisch ist auch, dass die Kamera, ich glaube, das war bei dem Life-Size-Team auch schon, aber bei denen ist es immer so, dass die Kamera drehbar gelagert ist und auch Motoren hat, dass man die also steuern kann, in verschiedenen Winkeln, dass die auf bestimmte Teilnehmer zum Beispiel ausgerichtet werden kann und zoomen kann. Und gedacht ist es dafür, dass eben das irgendwo in einem Raum aufgestellt wird, in einem Konferenzraum, und sich davor eine Gruppe von, sagen wir, 3 bis 6 Leuten versammelt. Und da bewegen wir uns schon in der Größenordnung bis zu 20.000 Euro. Die Preise sind durchaus jetzt nochmal aktuell geprüft. Und noch eine Stufe größer wären sogenannte Raumsysteme, die es schon ganz lang eigentlich gibt. Also ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich als Werkstudent bei Siemens draußen in Perlach gearbeitet habe, waren sie ganz stolz, dass sie irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr in welchem Gebäude, im Platanenbau, glaube ich, unten im Keller ein Videokonferenzraum, ganz toller futuristisch eingerichtet war, so ein halbkreisförmiger Tisch und jeder hatte vor sich eine Kamera und oben eben so ähnlich wie hier oben an der Wand Monitore, mehrere Monitore nebeneinander, wo man die Teilnehmer in dem anderen Raum gesehen hat. Das ist also ein Raum, der speziell nur darauf eingerichtet ist, dass man dort Videokonferenzen macht. Das sind Dinge, die es tatsächlich in der Praxis gibt, massiv gibt, insbesondere in Industrieunternehmen, im militärischen Bereich, also so Lagezentren, sowas benutzen, sowas massiv im Bereich auch von Zivilschutz werden solche Systeme sehr wohl eingesetzt, wo man eben Leute zusammenschalten muss, auch im medizinischen Bereich gibt es das. Die sind entsprechend nach oben komplett unbegrenzt. Ich habe jetzt mal da 1 Million Euro hingeschrieben, aber auf jeden Fall sehr teure und aufwendige Systeme. Spannend ist, dass da natürlich tolle Designs gibt, wo man sozusagen virtuelle Räume schaffen kann. Also das stammt jetzt aus dem Buch von Rhodes, das vorhin in der Literaturliste steht. Ein Beispiel, also 2 solche Systeme, hier ein Room-System eigentlich, also mit so einem 2 großen Monitoren und vielen Leuten, die davor sitzen. Dort ein bisschen was vielleicht kleineres, würde so ein Rollabout-System reichen. Das eine stellt man sich mal vor, ist in Seattle, das andere in Chicago. Und beide haben vor sich quasi eine virtuelle Wand, und wenn Sie durch die durchschauen, dann sehen Sie in den anderen Raum rein. Das heißt, zumindest auf einem der beiden Monitore oder auf einem, vielleicht sogar eine Rückprojektion auf der Wand, wird quasi der Durchblick in den anderen Raum, in die Perspektive, Totalperspektive sozusagen von dem anderen Raum gegeben, was also ein relativ starkes gegenseitiges Präsenzgefühl gibt. Sind durchaus Dinge, die man heutzutage macht, die aber natürlich sehr aufwendig sind. Ja, da hat dieses Buch, aus dem ich diese Typen habe, nämlich, glaube ich, das von Rhodes, aufgehört. Ich habe jetzt noch einen weiteren Typ dazugenommen, weil die Zeit eben nicht stehen bleibt. Was man absolut nicht übersehen darf, ist, dass natürlich mobile, also in der Hand getragene Endgeräte, die verschiedenste Formen annehmen können. Ich habe jetzt mein iPhone und ein Android-Tablet hier genommen. Die sind natürlich heutzutage ein ganz wichtiges Endgerät. Man sieht es, FaceTime zum Beispiel kommt ja mit dem iPhone schon mit, oder jetzt von LifeSize gibt es zum Beispiel den ClearSea-Client, der auf Android und iOS läuft, die natürlich voll integriert sind mit den anderen Systemen. Das Ganze kostet fast nichts, wie üblich für diese Anwendung, ist entweder für wenige Dollars oder umsonst da. Allerdings gibt es bei manchen Diensten, zum Beispiel bei dem LifeSize ClearSea, irgendwelche zusätzlichen Abo-Kosten oder pro Anruf irgendwelche Kosten. Was man an der Stelle vielleicht ein bisschen als Features noch sehen sollte, die nicht so allgemein bekannt sind, wenn ich gerade die großen Systeme habe, also zum Beispiel Rollabout oder Raumsystem, da habe ich ja vorher schon gesagt, die Kamera ist irgendwie steuerbar typischerweise. Und da gibt es natürlich verschiedenste Varianten. Also man kann natürlich in dem Raum jemanden einfach die Leute gemeinsam ihre Kamera steuern. Sehr häufig ist es aber so, dass sogenanntes Far-End Camera Control betrieben wird. Das heißt, dass in einem Raum jemand ist, der die Konferenz quasi administriert. Dem anderen Raum, oder es können ja auch mehrere Räume sein, müssen keine Leute sein, die sich auskennen. Und es gibt einen Operator, der nun zum Beispiel im Raum A sitzt und die Kamera im Raum B oder im Raum C einstellen kann. Also bei so komplexeren Konferenzen. Dafür gibt es auch Standards, also wenn Sie das nachschauen wollen, ich will Sie nicht mit Standards erschlagen, aber in dieser berühmten H-Serie von der ITU gibt es eben zum Beispiel für Far-End Camera Control Standards, die dann auch in den H323 eingebunden würden. Jetzt ist ein Operator hinzusetzen natürlich ein bisschen aufwendig. Das heißt, in so einem großen Raum kann ich natürlich auch Presets speichern. Das heißt, ich kann, haben wir ja gesehen, da gibt es bestimmte Sitzplätze, die vorgesehen sind. Da kann ich natürlich die Perspektive auf den Sitzplatz vorprogrammieren. Und dann kann ich mit einem einfachen Tastendruck die Kamera dorthin lenken oder mit anderen Möglichkeiten. Das kann auch auf die Stimme zum Beispiel. Wer die Stimme erhebt, kann auch das zum Beispiel auf einem Monitor automatisch der entsprechende Kamerawinkel genommen werden. Und es gibt noch ein bisschen fortgeschrittener, so eine Follow-Me-Funktion zum Beispiel, dass die Kamera eben einen Sprecher tatsächlich einfängt und insbesondere mit den Mikrofonen eben synchronisiert ist, dass der aktuelle Sprecher sozusagen über den Soundlevel bestimmt wird und auch wenn sich der, kann man so weit treiben, dass wenn sich der bewegt, dass die Kamera auch nachfährt. Was auch typisch für solche Videokonferenzen ist, ist, dass es solche Copy-Stands gibt. Nach wie vor gibt es ja immer noch Dokumente, die bloß in Papierform vorliegen und die muss man natürlich irgendwie präsentieren. Wird ein bisschen abgelöst, auch immer mehr von Scannern natürlich. Der Vorteil von dem ist, ich kann halt da alles hinlegen, also auch zum Beispiel irgendein Objekt hinstellen, irgendein Gegenstand, Schmuckstück, ein Bauteil, was auch immer. Und sagen, das nicht allzu groß ist und das wird aber ausgeleuchtet, die Kamera kann man fokussieren und das Bild mit den anderen gemeinsam betrachten. Also auch das ist typischerweise in so einem großen Videokonferenzraum natürlich so ein selbstverständlicher Einrichtungsgegenstand. Was, wenn man die Einrichtungsgegenstände von so einem Konferenzraum anschaut, natürlich auch ausgesprochen interessant ist, sind diese elektronischen Whiteboards, zum Beispiel Smartboards, die Firma Smart Systems ist da nach wie vor ziemlich führend. Das sind also Wandtafeln sozusagen, die entweder mit Rückprojektion oder auch mit Frontprojektion arbeiten, wobei bei der Frontprojektion dann der Projektionswinkel normalerweise relativ steil sein muss und entsprechend entzerrt werden muss, oder auch ein großes LCD-Display. Und ich habe eine Tracking-Möglichkeit für die Eingabe, also irgendwelche Stifte, mit denen ich zum Beispiel drauf schreiben kann, als wäre es ein Whiteboard, die aber letztlich über den angeschlossenen Rechner, der das Signal aus dem Tracking verarbeitet, angezeigt werden. Der Witz an den Dingen ist, dass ich sowas, hat man normal in Klassenzimmern sowieso, aber dass ich sowas natürlich ganz elegant in Videokonferenzen einbinden kann oder in Multimedia-Konferenzen, weil das Bild natürlich genauso gut an der zweiten Stelle in einem ganz anderen Raum angezeigt werden kann, an einer ganz anderen Stelle und man das Videobild dazu eben auf einem Monitor haben kann, also wie zum Beispiel jetzt so ein Video, wie man es da oben sieht. Und dann hat man so einen ähnlichen Eindruck eigentlich, wie es bei den Podcasts manchmal bei den Videoaufzeichnungen von Vorlesungen haben. Man hat also das Video, wie die Leute reden und die Tafel, auf der sie schreiben. Und damit doch einen sehr natürlichen Konferenzeindruck. Um auf ein bisschen technischeres Problem in der Situation mal zu kommen, in diesen Videokonferenzsystemen, das wird jedem, der einfach mal so probiert, eine Videokonferenz zu machen, wird das sehr schnell auffallen, was da das Hauptproblem ist oder ein generelles Problem ist mit dem Sound. Sie haben nämlich zwei Dinge. Erstens haben Sie Sound, der an irgendwelchen Stellen, machen wir es jetzt mal das Erste, der letztlich im Kreis läuft. Also nehmen wir diese Sprecherin, vergessen Sie das Echo Cancellation im Moment. Es werden irgendwelche Tonsignale in das System gegeben, natürlich bei den entsprechenden Partnern irgendwie abgespielt, aber letztlich kommt das gleiche Signal auch irgendwie wieder zurück, weil zum Beispiel ein Mikrofon in dem anderen Konferenzraum steht, da steht auch ein Lautsprecher, also meine Stimme von hier geht dort in den Lautsprecher, geht damit vielleicht ein bisschen schwächer, auch dort wieder ins Mikrofon. Ich habe einen Lautsprecher hier, der mir den Ton aus dem anderen Konferenzraum übergibt. Und was haben wir? Wir haben eine Schleife, in der der Ton im Kreis läuft. Und da ist einfach ein Schwingkreis entstanden, der dessen Frequenz abhängig ist davon, wie denn die einzelnen Einheiten beschaffen sind. Das heißt, der wird in der Regel dann seine Resonanzfrequenz eben finden und einen ganz schrecklichen Pfeifton produzieren. Also das ist eine Sache, dieses Feedback muss irgendwie raus. Dementsprechend braucht man Software-Systeme, die tatsächlich spezifisch diese Rückkopplung rausfiltern. Beziehungsweise, wenn man sowas nicht hat, ist die hausgemachte Lösung natürlich immer mit dem Headset zu arbeiten, also den Lautsprecher zu vermeiden, das den Ton direkt in die Ohren zu füttern, was aber den Konferenzeindruck natürlich deutlich schlechter macht. Aber Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mit einem PC und laut eingestellten Lautsprechern arbeiten, dann erleben Sie das durchaus bei Konferenzen sehr schnell mal, dass da die Feedbackschleife entsteht. Das zweite Problem ist Echo. Also Echo an verschiedenen Stellen. Es gibt natürlich Echo im ganz primitiven akustischen Sinn, dass irgendwie im Raum der Ton sozusagen einmal direkt und einmal irgendwie verzögert entsteht. Aber es gibt auch das Echo, das über die Übertragungseinrichtungen passiert. Das kennen Sie vielleicht vom Telefonieren manchmal, dass man sozusagen hinter dem, was man sagt, nochmal sozusagen mit einer gewissen Zeitverzögerung den gleichen Sound wieder hat. Gott sei Dank lässt es langsam nach. In Mobiltelefonen war das relativ häufig über lange Zeit. Das liegt daran, dass bestimmte Übergangsstellen in den Netzen Verzögerungen verursachen und insbesondere auch wirklich Signale reflektiert werden. Das ist relativ schwierig rauszukriegen, wo das genau passiert. Das Einzige, was man machen kann, ist spezielle Softwarelösungen wieder einzubauen, die sozusagen auf das Muster von dem Sound, wenn er zeitverzögert wiederkommt, lauern und das dann rausfiltern. Also das ist auch ein wesentliches Feature sozusagen von solchen Systemen, dass die eine gute Echo Cancellation, also eine gute Auslöschung von solchen Sound-Echos haben. Also insofern ist es schon noch ein bisschen mehr, was man da braucht, als jetzt zum Beispiel bei einem reinen Videoverteilsystem. Man muss damit eben mit dieser interaktiven Situation rechnen, dass das eben einerseits eine sehr kurze Latenzzeiten natürlich haben will, andererseits diese Rückkopplungseffekte hat. Was ein relativ neuer Trend ist, und aber nicht zu vernachlässigen und sicher auch eine große Rolle in der Zukunft spielen wird, ist, dass solche Videokonferenzen immer stärker aus der Verantwortung der einzelnen Teilnehmer rausgehen und als Komplettdienst sozusagen angeboten werden. Also wenn Sie sich so einen Room-Videoconferencing-Service anschauen, ist es, wie ich Ihnen vorher vorgestellt habe, ist das klassisch so, dass da natürlich irgendwo hinter der Wand, sodass es nicht allzu viel Krach macht, ein toller Server steht, auf dem spezielle Software ist, die dann also verschiedenste Dinge macht und oft auch spezielle Hardware ist, die nun zum Beispiel dieses Video-Splitting, also das Generieren von mehreren Kopien des gleichen Videokanals macht und Ähnliches. Das ist nach wie vor so, wir wollen ja extrem kurze Latenzzeiten, dass das am allerbesten mit Hardware zu machen ist. Das heißt, ich habe teure Geräte, die ich da kaufen muss. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe eine Firma, brauche ab und zu Videokonferenzdienste und muss so einen Raum einrichten, das ist natürlich, was haben wir vorher gesehen, zigtausende Euro bis zu einer Million oder so, das ist einfach nicht sinnvoll, trägt sich nicht, insbesondere das Investment in die Hardware. Dementsprechend ist es absolut logisch, sowas als Cloud-Service zu betreiben, das heißt, die ganze Hardware irgendwo in großen Rechenzentren vorzuhalten und nur den Zugang zu diesem Dienst anzubieten. Ich habe hier zwei Beispiele, also auch wieder mal LifeSize bietet dieses ClearSee in the Cloud an, wenn Sie auf die LifeSize-Website gehen, können Sie da schöne Firmenvideos auch anschauen, wo man das wirklich sieht, wie sie ganze Schränke voll mit diesen Konferenzbrücken vorhalten, die im Prinzip einfach ganz viele solche Server sind, wie man sie sonst in den Konferenzräumen hätte. Und die werden halt vermietet quasi an die Teilnehmer an den Konferenzen. Da ist eine Menge andere schnelle Hardware ja auch beteiligt. Zum Beispiel braucht man Codecs, die verschiedenste Formate unterstützen, die schnell sind, weil wir ja wirklich, wir wollen ja in Realzeit arbeiten. Und wenn Sie so eine Konfiguration anschauen, das oben ist hier von einem anderen Hersteller, 8x8 Virtual Room, dort haben Sie ja möglicherweise ganz verschiedene Clients. Also hier ist bewusst, das Bild stammt von 8x8, sind jetzt die ganzen verschiedenen Systeme nochmal zusammengefasst. Also die würden wir nach unserer Kategorie eigentlich als verschiedene Endgeräte anschauen. Da ist ein klassisches Picture Phone, dort oben ist sowas wie ein Rollabout-System, das ist vielleicht ein Room-System oder auch ein Rollabout, das ist ein Desktop-System, da ist ein mobiles System. Übrigens auch hier konkret mit Firmennamen nochmal versehen, also ein Firmennamen, den man nicht vergessen darf, ist Polycom, die in dem Bereich von Anfang an als Pioniere ganz stark dabei waren. Da haben wir natürlich ganz verschiedene Geräte mit ganz verschiedenen Fähigkeiten und Einschränkungen auch, welche Formate von Video die vertragen, welche Codierungen da gehen und so weiter. Das heißt, ich brauche schnelles und leistungsfähiges Transcoding, wie wir es bei den Videoverteildiensten ja auch schon hatten, die das auf die Endgeräte jeweils runterrechnen. Also zu dem iPhone muss natürlich auf der Mobilfunkleitung entsprechend schlecht aufgelöstes Signal geschickt werden, um da Ressourcen zu sparen einfach, auch wenn das iPhone vielleicht noch ein besseres Bild könnte. Also da gibt es viel zu tun. Und dann gibt es ja auch noch Dinge, die sowieso gut zentral angesiedelt sind, wie zum Beispiel Verzeichnis von irgendwelchen Teilnehmern und Ähnliches. Insofern ist es ein schönes, großes Paket sozusagen, das man als Dienst anbieten kann. Und dann können die Clients, die dort zu installieren und zu betreiben sind, natürlich sehr einfach sein, weil die bloß eben nur noch mit diesem Dienst kommunizieren müssen. Und das bedeutet, ich habe also irgendein Modell, wo ich nach Verbrauch sozusagen zahle. Also entweder ich muss irgendwie monatlich irgendwas zahlen oder pro Minute oder Stunde Konferenzzeit oder irgendwelche Mischsysteme, wie man das halt so kennt. Das ist mit Sicherheit was in nächster Zeit deutlich am Boden gewinnen wird, was einfach ökonomisch absolut sinnvoll ist. Ja, schau mal, das passt ganz gut an der Stelle in so Anwendungsbereiche mal ein bisschen rein. Und da mache ich nach dem Ding eine kleine Pause und gehe dann in die bisschen technischeren Teile. Ja, Anwendungsbereiche sind jetzt wirklich sehr plastisch, einfach bloß mit Bildern auch nochmal illustriert, dass man sich nochmal vorstellen kann, wo Videokonferenzen denn eigentlich einen Einsatz finden und wie verschiedenartig das ist. Das erste ist ein klassisches Forschungsprojekt, das man eigentlich ja, einfach mal gesehen haben sollte als Konzept, um vielleicht irgendwann mal sich daran zu erinnern und dann auch nochmal nachzulesen. Das sind die Media Spaces von Park, also dem Xerox Palo Alto Research Center, wo sehr viele innovative Ideen entstanden sind, aus den 80er Jahren. Die hatten das Problem, dass sie zwei Standorte hatten, den Hauptstandort in Palo Alto, Kalifornien, und den zweiten Standort in Portland. Und Gruppen zum Teil verteilt über die beiden Standorte an gleichen Projekten oder an zumindest verzahnten Projekten gearbeitet haben. Außerdem wollten sie natürlich die Kollaboration ausprobieren. Was die gemacht haben, ist durch Videokonferenzen, durch Audio-Video-Links sozusagen ein virtuelles gemeinsames Gebäude zu schaffen. Also sie haben große Panels zum Beispiel geschaffen, die Videoverbindungen zu den verschiedensten anderen Räumen in dem jeweils anderen Gebäude erzeugt haben. Die konnte man auf dem Arbeitsplatz anschauen oder sie haben auch in Besprechungsräumen die Dinger groß auf dem Monitor an der Wand gehabt, sodass man gleichzeitig sozusagen, während man irgendwie im Besprechungsraum einen Kaffee trinkt oder auch während man was arbeitet, sieht in den anderen Räumen meines Teams, mit dem ich zu tun habe, ist irgendwie zurzeit keiner da oder hat die Videoverbindung ausgeschaltet, was natürlich aus Privatheitsgründen immer geht. Oder es ist eben einer da oder es ist eine Besprechung dort. Das heißt, man hat sozusagen einen Live-Eindruck, was auf der anderen Seite ist und kann sich auch vielleicht viel plastischer vorstellen, ob es jetzt Sinn macht, zum Beispiel dort irgendwie mit denen zu kommunizieren. Also wenn alle Büros leer sind und der Besprechungsraum als belegt gekennzeichnet ist, dann kann man sich vorstellen, sie sind gerade in einem Treffen, brauche ich gar nicht erst versuchen, jemand anzurufen. Also diese Awareness und eine Möglichkeit, auch einfach informell Treffen zu organisieren. So, ich sehe jetzt mal jemand, ach Gott, den wollte ich ja schon lange was fragen, und dann rufe ich ihn schnell an. Das Ganze war natürlich ein Experiment, das auch größere Probleme aufgezeigt hat. Also in Europa wäre es wahrscheinlich noch viel schwieriger zu realisieren, einfach aus Datenschutzgründen. Also die Genehmigungen, die Sie da vom Betriebsrat oder ähnlichen Einrichtungen bei uns Personalrat bräuchten, die sind schwer zu kriegen, weil die Leute natürlich quasi permanent überwacht sind. Es ist auch nicht so einfach, wie man das in die Tagesroutine integriert. Also wo geht die Kamera denn jetzt wirklich hin? Zeigt die denn die Totale vom Raum oder zeigt die den Arbeitsplatz direkt, denjenigen, der am Arbeitsplatz sitzt? Wie ist das mit Gästen, wenn die da sind? Sollen die sichtbar sein oder nicht? Also es hat eine Menge sozusagen Probleme auf der informellen Seite. Ist aber zunächst mal eine faszinierende Idee, über diese Videolinks sozusagen virtuell Gebäude zu verbinden. Ja, eine ganz andere Anwendung, ein bisschen radikal überschrieben, ist nukleares Desaster zu verhindern, ist keine Erfindung, sondern kein Forschungsprojekt, sondern ein reales, sehr wichtiges Projekt gewesen, genau zum mit ganz scharfem Endedatum, nämlich genau dem Jahresübergang 2000. Dort war das Problem, dass man natürlich bei aller Software, die so auf der Welt läuft, nicht so ganz genau wusste, wie sich die benimmt, wenn das Jahr 2000 kommt. Insbesondere dort, wo es besonders gefährlich ist, wenn sie nicht funktioniert, nämlich zum Beispiel bei Atomkraftwerken. Dementsprechend ist tatsächlich in dieser Silvesternacht und also in der Zeit sozusagen, die ganze Zeit, wo auf verschiedenen Stellen der Welt Silvester sozusagen ist, zwischen dem Notfallzentrum vom amerikanischen Energieministerium und dem Minatom in Moskau eine permanente Videokonferenz geschaltet gewesen, die sozusagen Experten dem Gebiet präsent hatte, dass man im Falle eines Falles schnell eingreifen kann mit einer sogenannten T1-Verbindung, also 24 Telefonleitungen entspricht das, und eigentlich ganz normalen Videocodecs, aber natürlich einer komplett für den Zweck neu entwickelten, Unix-basierten Videoübertragungssoftware, um dem auszukommen, dass die Videosoftware selber ein Problem hat mit dem Jahr 2000. Also in solchen Situationen, ich habe es schon mal gesagt, Notfallzentren, das ist ein ganz wesentlicher Einsatz. Distance Learning, das ist auch ein Beispiel dafür, dass es das eben doch schon einige Jahre gibt. Wenn man die Monitore anschaut, die sind ja so ein bisschen nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, aber trotzdem ist die Situation schon seit langem so, dass man Vorlesungen überträgt. Das kennen wir hier ja auch so ein bisschen, dass die im zweiten Hörsaal abgespielt werden. Insbesondere ist das aber auch interessant, um Trainingseinheiten im Betrieben zu machen. Also wenn ich zum Beispiel Weiterbildung von meinem Personal habe, und ich habe Landesniederlassungen, Vertriebsniederlassungen, die weltweit gestreut sind, kann es natürlich extrem sparsam sein, auch im Sinn vom berühmten CO2-Fußabdruck, dass man nun so eine Online-Konferenz macht und dort eben diesen einen Tutor hat und die Teilnehmer von überall auf der Welt zum Beispiel. Home Learning ist auch so eine Geschichte, also ganz wesentlich im Einsatz in Australien zum Beispiel oder in Kanada, wo es eben riesen Entfernungen zwischen den einzelnen Haushalten und Orten einfach gibt, was sehr wohl sinnvoll ist, dass zum Beispiel Schüler oder Studenten einen wesentlichen Teil eigentlich ihrer Lerneinheiten sozusagen in Fernlehre kriegen und dann bloß ab und zu irgendwelchen Präsenzphasen kommen. Dafür braucht man natürlich auch Videokonferenzen, genau die gleiche Technik. Oder was Sie vielleicht auch schon mal getroffen haben, ist, dass wenn man eine Tagung hat, dass dann zum Beispiel ein Gastredner über eine Videokonferenz zugeschaltet wird. Das wäre jetzt ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich oder eine ganze Reihe von Beispielen. Die Bilder stammen von der Firma, die in dem Bereich auch aktiv ist, gerade Videokonferenztechnologie für medizinische Anwendungen, World Vision. Was man sich vorstellen kann, ist zum Beispiel medizinische Spezialisten, die halt nun einfach bloß einmal da sind, also ein Spezialist, der für irgendwelche seltenen Krankheiten zum Beispiel sich spezialisiert hat oder jemand, der mit extrem komplizierten Knochenbrüchen oder sonst was umgehen kann, und dort einfach bloß zum Beispiel den Patienten befragen muss, irgendwelche Röntgenbilder, Tomografiebilder und so weiter anschauen muss, den kann man natürlich auf die Art an den Ort quasi virtuell bringen, wo man braucht. Das heißt, er kann an seinem Ort bleiben und von anderen Kliniken und anderen Standorten aus konsultiert werden. Dafür brauche ich auch Videokonferenzen, Application Sharing, muss dem diese Bilder in guter Qualität liefern. Das Ganze muss natürlich auch schnell gehen, wenn es zum Beispiel Unfallversorgung ist. Ja, Beispiele, die konkret gemacht werden, ist zum Beispiel im Militär, dass irgendwelche Militärbasen, die irgendwo im Einsatzgebiet sind, von Spezialisten versorgt werden können, die zu Hause sind, dass man die medizinischen Spezialisten nicht dort fortbringen muss. Was auch gängig ist, ist in zumindest in den USA für Gefängnisse zum Beispiel, dass dort die medizinische Versorgung auf einen höheren Stand gebracht werden kann, dass man die Leute gleich aus dem Gefängnis raus in irgendeine Klinik bringen muss, sondern die Ärzte sozusagen virtuell dort reinholen. Generell natürlich in der Notfallmedizin, also wenn man jetzt irgendwie einen auch am Telefon zum Beispiel einen Patienten versorgen muss, jemanden zuzuschalten, der dort Spezialist ist, ist natürlich auch das Verfahren interessant. Auch bei Operationen durchaus live kann das verwendet werden, dass jemand, der Mensch, der wirklich vor Ort operiert, der Operateur, nicht der Spezialist ist, aber ein weiterer Spezialist, was weiß ich, aufwendige Herzoperationen, ein weiterer Spezialist das Ganze verfolgen kann und dann sozusagen sagen kann, was ist jetzt vielleicht passiert, was muss man tun oder warnen kann, wenn was Kritisches kommt. Dann hier ganz einfache Situationen im Haushaltsbereich. Wir kommen ja immer mehr in eine Situation, wo ein großer Teil der Bevölkerung irgendwie immer älter wird und also größerer Anteil in einem hohen Alter ist und vielleicht auch pflegebedürftig ist und sehr viele Leute eben ja auch zu Hause versorgt werden wollen, aber regelmäßige Konsultationen mit, vielleicht sogar täglich oder so, mit irgendwelchen Pflegern oder medizinischem Personal jedenfalls brauchen. Da kommen wir jetzt in die Situation, wo tatsächlich so eine Multimedia-Konferenz eben auch einen normalen Telefonanruf weit überlegen ist, weil man dann eben Bilder übertragen kann, weil es auch beruhigender ist, den Patienten live zu sehen, bis dahin, dass eben sogar irgendwelche bildgebenden Verfahren vielleicht integriert werden. Und natürlich Daten, also irgendwie, was weiß ich, Blutdruck oder Blutzuckerwert oder irgend sowas. Ja, noch ein ganz anderer Bereich, den man auch nicht vergessen darf, der natürlich in die Videokonferenz absolut mit reinspielt. Sie kennen diese schönen Weitwinkelkameras, die es an vielen Stellen gibt, manchmal auch nicht ganz so deutlich zu sehen, recht versteckt. Das heißt, Videoüberwachung ist natürlich eine ganz ähnliche Aufgabenstellung, was eben auch über weite Entfernungen, vergleichsweise weite Entfernungen das Video übertragen müssen. Wenn Sie an diese Wand bei einem Xerox Media Space denken, wo verschiedene Ansichten von verschiedenen Räumen waren, bloß um Awareness zu erzeugen, das ist nicht so viel anders wie das Überwachungszentrum, das, was bei sich die Münchner Verkehrsgesellschaft für die U-Bahn-Stationen hat, wo man eben auf vielen Monitoren die Überwachungskameras verschiedener U-Bahn-Stationen anschauen kann. Da wird es auch interessant, dass das Ganze immer mehr über IP-Netze läuft. Also das ist zum Beispiel eine Firma, die Video Surveillance over IP anbietet, was das Ganze natürlich erheblich flexibler macht. Und natürlich ist es auch interessant, in der Situation bidirektionale Kommunikation zu haben. Also es ist nicht bloß viele Videoquellen sozusagen eine Stelle zusammen, sondern man will dann vor Ort eben auch zumindest akustisch sich bemerkbar machen können, also zum Beispiel eine Ansage machen können, um jemanden zum Beispiel zu warnen oder in irgendeiner Form einzuschreiten. Bis dahin, dass man sogar irgendwelche Geräte schalten kann, also wie eine Ampel oder eine automatische Zugbrücke oder irgend sowas fernsteuern kann. Das ist im Prinzip von der Technik her eigentlich nichts anderes als so eine große Videokonferenz mit eben einem zusätzlichen Datenkanal. Also ich denke, das Ganze ist insofern schon ausreichend überzeugend, wenn man jetzt dieses Spektrum an Anwendungsbeispielen anschaut, dass das deutlich mehr ist als jetzt irgendwie so eine Nischentechnologie, wo man das Telefon jetzt mit Bildchen noch versehen will, sondern es gibt tatsächlich sehr, sehr nennenswerte und wichtige Anwendungen. Gut, jetzt ist eine Stunde ungefähr rum. Ich mache jetzt die berühmten 10 Minuten Pause, mache um 11:55 weiter. Und der Plan ist dann, in die Typologie von Mehrpunktkonferenzen einzusteigen und Ihnen ein bisschen was über Standards für Multimedia-Konferenzen zu erzählen. Also um 11:55 auf der Hörsaaluhr dahin. Ja, machen wir weiter und ich werde vielleicht an der Stelle gleich mal das zeigen, was ich gerade so auf dem Bildschirm kurz angedeutet hat. Das ist jetzt einfach bloß mal von dieser Firma LifeSize, von der ich mal vorher schon gesprochen habe, ein Datenblatt für ein so ein System, das LifeSize Team 220. Ich will das nicht im Detail vorstellen, aber möchte bloß einfach zeigen, was einem so begegnet, wenn man dann damit zu tun hat. Nämlich, mach mal den Ton weg, das stört, so ein Produktspezifikationsblatt, in dem tauchen unglaublich viele, mach's mal größer, unglaublich viele Standards einfach auf. Ja, wenn man das anschaut, vom Kommunikationsstandard steht hier zum Beispiel H323 und SIP wird verwendet. H323 schauen wir nachher gleich an, SIP kommt nächste Vorlesung. Oder hier unten andere unterstützte Standards, H221, H224, H225, ich weiß gar nicht, vorlesen. Der H281 war, glaube ich, vorher irgendwo mal da. Es ist eine MCU übrigens drin, was eine MCU ist, eine Multi-Point Control Unit, werden wir auch gleich nochmal anschauen. Also wie gesagt, das ist ein zeitgemäßes Produkt von Logitech und was sie an Standards, die dort unterstützt werden, finden erstens mal sehr viele und zweitens ganz viele, die, wie vorher schon gesagt, von der ITU sind, also Buchstabe vorne und eine Nummer dahinter und aus dieser H-Serie vor allem. Deswegen ist es ganz sinnvoll, sich mit diesen Dingen zu befassen, die jetzt kommen, obwohl sie eigentlich von der ganzen Terminologie her so aus dem Telekommunikationsbereich stammen, aus dem wirklich klassischen telefonieorientierten Telekommunikationsbereich. Aber wenn man die Historie anschaut, deswegen habe ich auch so ausführlich vorher mal dieses Video gezeigt, wie denn eigentlich, wo Videokonferenz herkommt, das ist reine Telefonie. Denken Sie an den Stanley Kubrick-Film. Das ist eigentlich, hat seine Wurzeln in der Telefonie. Ja, ich möchte drei verschiedene Arten von Multipoint-Konferenzen vorstellen, die Sie vielleicht alle schon mal gemacht haben oder an einer teilgenommen haben, ohne darüber nachzudenken, dass das eigentlich verschiedene Prinzipien sind. Das sind die Meet-Me-Konferenz, die Ad-Hoc-Konferenz und die Interactive-Broadcast-Konferenz. Vor allem der Unterschied zwischen den ersten beiden ist ganz interessant. Also eine Meet-Me-Konferenz, die kann man jetzt durchaus zunächst mal als Telefonkonferenz verstehen. Es ist auch so, dass die, wie schon jetzt mehrfach gesagt, eben alles aus der Telefonie kommt und diese Begriffe auch bei Audiokonferenzen, Telefonkonferenzen sich schon gebildet haben. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch so, dass in der industriellen und betrieblichen Praxis die Telefonkonferenzen inzwischen eine absolut fest etablierte Einrichtung sind, während die Videokonferenzen dabei sind, immer noch so langsam sich zu etablieren, aber einen deutlich geringeren Verbreitungsgrad haben. Was man immer hat, ist eine Conference Bridge, über die werden wir gleich auch noch mehr hören, oder auch diese MCU, das ist das Gleiche, die an verschiedenen Stellen sitzen kann, in einem privaten Domain, das heißt, es kann so eine Telefonanlage, wie zum Beispiel die hier im Haus, kann eine Conference Bridge vorsehen, typischerweise eine begrenzte Zahl von Teilnehmern, meistens sind es bloß drei oder manchmal gibt es auch welche, die mehr verkraften. Davon gibt es auch nur eine bestimmte Anzahl, also es ist eine begrenzte Ressource von diesen Brücken. Oder es kann im Netz sein, also im öffentlichen Telefonnetz, Telekommunikationsnetz, da müssen Sie das vorher buchen und kaufen und wird dort eben als Hardware bereitgestellt. So, also wenn wir jetzt so einen Konferenz-Call haben, dann ist es so, dass Sie hier drei Leute haben, die in der Konferenz teilnehmen und ein Telefon. Eine Meet-Me-Konferenz heißt, die Konferenz wird vorgebucht, das heißt, ich habe eine Zeit und eine Adresse von dieser Brücke. Das ist vorher bekannt, die buche ich bei dieser Brücke. Und wenn ich teilnehmen will, also zum Beispiel jetzt hier als Audio-Teilnehmer an dieser Multimedia-Konferenz teilnehmen will, dann rufe ich diese Konferenzbrücke an, dann kriege ich normalerweise irgendeine Ansage, wenn es jetzt Audio ist, und muss irgendein Passwort eingeben und werde dann der Brücke zugeschaltet. Es gibt auch die andere Möglichkeit, dass diese Konferenz von sich aus den Teilnehmer anruft und den mit reinnimmt. Also wesentlich ist dabei, dass das Ganze sozusagen vorgeplant ist, vorgebucht wird. Also das trifft man oft, wenn man mit der Industrie zusammenarbeitet, dass man dann so eine Mail kriegt, was heißt Telefonkonferenz am, was weiß ich, morgen um 14 Uhr. Rufen Sie diese Telefonnummer an und geben Sie diese Session-ID ein und geben Sie dieses Passwort ein. Und wenn man dann da anruft, dann wird man sozusagen da reingeschaltet und es heißt irgendwie, es sind schon drei Teilnehmer in diesem virtuellen Konferenzraum und dann wird man da mit reingenommen. Diese Brücke spielt aber eine ganz zentrale Rolle. Das ist eine Ressource, die man haben muss, die entweder in der Cloud liegt, im Telekommunikationsnetz liegt oder lokal besessen wird. Und deren Hauptzweck ist natürlich, die Audio- und Videosignale, die von den einzelnen Teilnehmern kommen, eben zu vervielfachen und an die Teilnehmer zurückzugeben. Im Prinzip kann man auch Skype-Konferenzen im Prinzip so aufbauen. Ganz wichtig sind aber die Telefonkonferenzen. Das ist diese Multipoint Control Unit, die man in der Mitte gesehen hat. Diese Bridge macht vor allem natürlich Sinn, wenn Sie mehr als zwei Teilnehmer haben. Normaler Telefonanruf geht eben zwischen zwei Partys. In dem Moment, wo Sie eine dritte haben, müssen Sie einmal das Audiosignal vervielfältigen. Und das kann eben auch für mehrere Teilnehmer funktionieren. Und die Dinge heißen von Anfang an eben den Telefonnetzen, sage ich jetzt mal, Multipoint Control Unit. Und dieser Begriff MCU, den haben Sie vorher gerade wieder auf dem Datenblatt von dem Logitech-System gesehen. Das heißt, der ist auch in Multimedia-Konferenzen durchaus üblich. Letztlich ist es ja so, dass hier Audio- und Videosignale von allen Teilnehmern kommen und im Prinzip wird sozusagen ein Signal ermittelt, das nun der Konferenz, die Konferenzstatusinformation ist sozusagen. Das muss an alle wieder raus. Wobei natürlich ein Problem dabei ist, also insbesondere bei Audiokonferenzen, dass sie natürlich das Audio von allen Teilnehmern kriegen, das zusammenmischen, wieder zurückverteilen und dabei kann es sehr wohl passieren, dass das insbesondere wenn die Teilnehmer nicht sehr diszipliniert sind, dass das ein unerkennbares Stimmenwirrwarr ist, dass man nicht mehr erkennen kann, wer sagt eigentlich was und dass die Stimmen sich gegenseitig überlagern. Einer ist vielleicht näher am Mikrofon dran oder so und ist deswegen viel lauter als die anderen. Das heißt, sehr häufig ist es so, dass diese Systeme an irgendeiner Stelle, entweder im Client oder auch in der MCU, wenn das Partnersignal verarbeitet wird, so eine Schwelle haben, oberhalb der erst der Ton reingemischt wird. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel irgendwie auf der Tastatur bloß klappern oder irgendwie leise mit Ihrem Nachbarn reden als Teilnehmer, dann soll das ausgeblendet werden. Und erst wenn Sie die Stimme erheben, einen gewissen Level erreichen, erst dann werden Sie reingeschaltet. Das macht große Vorteile für die Teilnehmer, macht aber auch natürlich wieder ein gewisses Usability-Problem, weil man dann natürlich das sozusagen Gespür dafür kriegen muss, wann höre ich denn eigentlich was? Und das merkt man auch, dass wenn man silenced ist, ein bisschen vom akustischen Erleben her. Genauso ist es natürlich mit der Videoquelle, ist es die Frage, will ich jetzt alle Teilnehmer übertragen oder will ich nur einen Videokanal übertragen? Wenn ich bloß in Bandbreite sparen will, nur einen Videokanal übertragen will, dann kann man genauso eben die Voice Energy nehmen und denjenigen, der eben jetzt den höchsten Soundlevel hat, dort zuschalten. Eine Ad-Hoc-Konferenz funktioniert anders. Also bei der Meet-Me-Konferenz war es so, dass man nun dass das relativ demokratisch ist. Im Extremfall ist es so, dass man der Brücke vorher sagt, ich will eine Konferenz zwischen den Teilnehmern und die das automatisch zu einer bestimmten Zeit einfach aufbaut. Die ruft die Teilnehmer alle an und das war's. Die Ad-Hoc-Konferenz, die funktioniert ein bisschen anders. Das ist so, dass ich eigentlich schon eine bestehende Konversation habe und einen neuen dazu nehme. Das heißt, ich habe hier eine Konversation zwischen zwei Teilnehmern und es wird hier ein Video- und ein Audio-Teilnehmer wird eingeladen. Das kennen Sie auch aus Telefonnetzen, ist so eine Funktion, die selten genutzt wird, aber eigentlich ganz praktisch ist. Wenn ich mit jemand spreche, kann ich ihn meistens über eine einfache Funktion, die man halt wissen muss, wie man das komische Telefon bedient, kann ich einen weiteren Menschen anrufen. Der erste zunächst mal auf Hold gelegt, gehört irgendwie eine tolle Musik. Dann kann ich den anrufen, konsultieren. Und dann ist der gängige Weg, dass man einfach wieder zurückgeht zu dem ersten Anruf, also zwischen den beiden hin und her schaltet. Aber die meisten Telefonanlagen, auch die hier im Haus, bieten die Möglichkeit, dass man diese drei Teilnehmer auch in einer Konferenz zusammenschalten kann. Das wäre also so eine Ad-Hoc-Konferenz. Das heißt, die startet als eine Punkt-zu-Punkt-Konversation und wird dann zu einer Multipunkt-Konferenz, wenn Teilnehmer eben andere mit einladen. Wie gesagt, im Telefon geht es meistens nur, dass man einen einlädt, ohne dass man irgendwelche speziellen Gerätschaften hat. Sonst braucht man eben auch irgendwelche so MCUs und ähnliches. Die Konferenz ist nicht präarrangiert, vorarrangiert, sondern es ist so, dass die einfach spontan entsteht. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden. Okay, der Three-Way-Call in ISDN und Private Exchanges, das ist genau das, was ich gerade schon erzählt habe. Das bedeutet natürlich, dass ich irgendwie diese Bridge auch wieder bereitstellen muss und das muss derjenige, der zunächst mal den Originalruf aufgebaut hat, also der die Originalkonversation mit dem anderen Partner geschaffen hat, der muss Zugriff auf diese Bridge-Funktionalität haben. Also zum Beispiel, das Allerhäufigste eben in einem privaten Netz, also so ein Telefonnetz wie von der LMU oder irgendeinem anderen großen Betrieb, da steht ja irgendwo in irgendeinem Keller eine Technikzentrale, wo ganz viele Schränke mit heutzutage eigentlich auch letztlich Computern da sind, aber die eben diese Telefonvermittlung machen und in denen ist diese, muss diese Brückenfunktionalität da sein. Ja, die dritte ist diese Interactive Broadcast Conference. Das ist eigentlich eher was, was im Prinzip so zum Beispiel im Teleteaching gut eingesetzt werden kann. Sich vorstellen, Sie haben eine Fernlerneinrichtung zum Beispiel, also das gibt es ja auch in München, die Media Design Hochschule zum Beispiel macht sowas, dass sie Fernunterricht macht, da gibt es einen Hörsaal, wird live sozusagen der Strom übers Internet ausgestrahlt, aber man will von den Teilnehmern her auch einen Rückkanal haben. Das kann bis dahin gehen, dass der Broadcast-Kanal über irgendein ganz anderes Medium geht, zum Beispiel wird da auch mit Satelliten Videoausstrahlung experimentiert, dass dort eben der Kanal sozusagen, also in dem digitalen Vielkanal-Sendeplatz auf dem Satelliten, hat er ganz viel Platz, dass man dort eben aktuell diesen Strom unterbringt und die Teilnehmer dann sich jeweils für den Rückkanal anmelden. Das heißt, man weiß am Anfang noch mal überhaupt nicht, wer denn alles die Teilnehmer sind, weil in der unidirektionalen Richtung ist das Broadcast. Erst wenn die sich den Rückkanal, für den Rückkanal anmelden, wird es eigentlich eine interaktive Konferenz. Das Ganze ist also sehr asymmetrisch und es gibt also ganz eindeutig einen Master, der zunächst mal damit anfängt, dass er das verteilt. Und es ist typischerweise eben der Backchannel dann auch viel einfacher. Das heißt, es ist bloß irgendwie Textnachrichten oder sowas oder auch nur Abstimmung oder so. Es sind also drei ganz grundverschiedene Typen von Konferenzen, die man schon mal unterscheiden muss. Also die ist sogar von der ganzen Architektur her anders, die dritte. Die ersten beiden sind auch verschieden von der Art, wie die Konferenz aufgebaut wird. Skalierbar ist natürlich das zu beliebigen Größen. Das war jetzt einfach die Art, wie sozusagen die Teilnehmer in die Konferenz reinkommen, wie sie sich gemeinsam arrangieren, in so eine Session rein. Dann ist aber natürlich auch die Frage, wie geht denn das Netz mit diesen verschiedenen Verbindungen um, die da sind, also gerade wenn man Multipoint-Konferenzen hat. Da spielt natürlich das Thema Multicast wieder eine Rolle. Und ich habe da drei Begriffe, die man kennen sollte: Multi-Unicast, Multicast und Master-Slave. Multi-Unicast, nehmen wir mal vier Parteien, die miteinander kommunizieren, ist in dem Fall ganz offensichtlich, was da gemacht wird. Es gibt von jedem zu jedem eine Verbindung. Und zwar nicht bloß eine Verbindung, ich habe jetzt mal sondern mehrere möglicherweise. Ich habe jetzt zwei eingezeichnet, eine Signalisierverbindung mit der man sich gegenseitig also Zeichen gibt und sagt zum Beispiel, ich will jetzt will jetzt reden, ich will die Kontrolle übernehmen, ich will vielleicht auch Nachrichten austauschen mit dem anderen, solche Dinge. Oder ich will rein oder raus aus der Konferenz. Und natürlich die Medienverbindungen. Und das kann es natürlich mehrfach geben. Ne? Du kannst eine Audioverbindung, eine Videoverbindung, eine Datenverbindung geben. Und es muss auch nicht ganz so symmetrisch sein, dass von jedem zu jedem jede Verbindung besteht. Also wenn eine Party mit geringerer Bandbreite da ist, kann es natürlich sein, dass die zum Beispiel bestimmte Medienkanäle nicht bekommt. Das Ganze ist im Prinzip eine sehr elegante Lösung, ist sehr flexibel, gibt keinen sogenannten Single Point of Failure, sondern wenn irgendeiner davon rausbricht, dann ist der Rest der Kommunikation immer noch funktionsfähig. Es ist ziemlich schwierig zu organisieren, insbesondere wenn man an die Signalisierung denkt, dass man da also mitten in den schönsten Problemen der verteilten Systeme drin, das alles zu synchronisieren, dass jeder den gleichen Status irgendwie wahrnimmt. Und wir haben natürlich grundsätzlich, wenn man jetzt gerade die Medienverbreitung anschaut, einen extrem hohen Bandbreitenbedarf, weil wir eben die Verbindungen von jedem zu jedem haben. Mit hohen Teilnehmerzahlen funktioniert das irgendwie gar nicht mehr, das skaliert nicht, weil es quadratisch geht, also das macht keinen Sinn. Aber wenn Sie eben 3, 4, 5 Teilnehmer haben und das Ad-Hoc-Konferenzen sind, wo Sie vielleicht auch einen Teilnehmer nur kurzfristig mal zuschalten und wieder wegnehmen, kann das durchaus die richtige Konfiguration sein. Was eigentlich netzwerktechnisch ideal ist, ist, dass man sozusagen so eine Art Bus-Konfiguration hat, wo man sagt, wir haben einen Medienkanal, den das Netz bereitstellt, einen Signalisierkanal, den das Netz bereitstellt, und das wird vom Netz sozusagen realisiert, dass jeder Teilnehmer dort bidirektional darauf zugreifen kann. Das heißt, er kann Signale dort reinschicken, die kommen bei allen anderen raus, kann Medien beziehen, die von jedem anderen stammen können, was das Netz natürlich nur über so eine spezielle Technik machen kann, zum Beispiel über Multicast-Techniken. Ist auch nicht einfach zu realisieren. Wenn das Netz wirklich das ganz eigenständig macht, dann ist zumindest auf der Endgeräteseite kein Single Point of Failure. Das Netz selber muss halt entsprechend ausfallsicher sein. Von der Bandbreite her super. Ist insbesondere für Interactive Broadcast natürlich super, da haben wir gesehen, gibt es ja genau die Konstellation, die ja schon rein optisch irgendwie das Gleiche wiedergibt. Ja, und das, was sozusagen das Verbreitetste ist in der Praxis, was man am einfachsten realisieren kann, was zum Beispiel auch grob die Basis von Skype ist, ist eine sogenannte Master-Slave-Konfiguration. Das heißt, Sie haben diese Parteien in irgendeiner beliebigen grafischen Verbindung eigentlich, wo Sie nur sicherstellen, dass eben jeder erreichbar ist, aber möglicherweise über Zwischenstationen, also zum Beispiel in so einer Sternkonfiguration. Sie haben einen in der Mitte und die anderen außenrum. Und in dem Stern ist nun das eine, der in der Mitte sitzt, der Master, die anderen sind die Slaves. Das heißt, jeder gibt seine Nachrichten an den Master, und der Master verteilt die Nachrichten wieder an die Slaves. Das heißt, sowas wie eine Brückenfunktion ist quasi in diesem Master realisiert. Das Ganze ist relativ leicht zu implementieren, weil es einfach Anwendungssoftware auf so einem PC zum Beispiel sein kann. Wenn der Master ausfällt, da ist die ganze Konferenz weg, das ist klar. Von der Bandbreitenausnutzung ist nicht ganz so toll wie so ein Multicast-System, wo das Netz alles schön vervielfältigt, aber es ist zumindest nicht so, dass man also von jedem zu jedem das Signal haben muss. Das heißt, es skaliert schon deutlich besser. Es wird also nicht quadratisch hoch, sondern linear. Macht man also für diese klassischen Meet-Me- und Ad-Hoc-Konferenzen. Ja, und dann gibt es natürlich verschiedenste hybride Formen. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass für die Signalisierung so eine Master-Slave-Konfiguration verwendet wird, und dass für die Medienverteilung, wenn man wirklich bloß einen Videostrom, der dann eben gemeinsam an alle gehen soll, verteilen muss, dass das über klassisches IP-Multicast geht. Ich habe ja schon erzählt, was IP-Multicast ist, was wirklich von den Routern ja auch unterstützt wird. Und nachdem wir oft hier in irgendwelchen Firmennetzen oder so uns bewegen, kann man sich auch vorstellen, dass man auf die Router den Zugang hat und das Multicast auch wirklich nutzen kann. Also insofern sind diese Netzkonfigurationen jetzt nur Beispiele für Dinge, wo es eben hybride Varianten davon gibt. Das sieht man auch in dem H323 Standard, der gleich nochmal auftauchen wird, den wir schon mal ein paar Mal so aufblitzen haben sehen. Dort gibt es wirklich ein Master-Slave-Signaling und für Medien gibt es, Medienverteilung gibt es genau die Alternative Master-Slave-Verteilung oder Multicast-Verteilung. Ja, jetzt war schon wieder so ein H-Punkt-Standard da, jetzt müssen wir da doch nochmal in die Standards wirklich reinschauen für Multimedia-Konferenzen. Das ist diese H32-Irgendwas-Familie. Sie haben vorher schon viel davon gesehen, so H-Punkt-Nummern. Das Wichtigste dabei ist H323, also von der International Telecommunications Union, der Standard, der diesen schönen Namen trägt, Visual Telephone Terminals over Non-Guaranteed Quality of Service, Service LANs. Wobei das Service irgendwie ein bisschen doppelt ist dabei. Da sieht man so ein bisschen auch den historischen Zusammenhang schon. Wie gesagt, es kommt von visuellen Telefonen, von Picture Phones. Das ist da immer noch zu sehen. Der Standard ist auch schon einige Jahre alt und wird aber immer wieder aktualisiert. Und die Weltsicht sozusagen der ITUT und der Leute, die diese H-Punkt-Standards gemacht haben, ist zunächst mal, wir haben klassisches Telefonnetz, wir haben ISDN, wir haben vielleicht dann irgendwie ein Breitband-ISDN, das Breitband-ISDN und ATM steht in den Standards überall noch drin, wie das zu unterstützen ist. Und dann gibt es als Spezialfall gibt's LANs, dass sowas eben auch über lokale Netze betrieben wird. Also wir haben zum Beispiel ein richtiges großes Telefonnetz, mit, das die Telekom betreibt oder so jemand. Und dann hat natürlich eine Firma irgendwie ein lokales Rechnernetz und da hängen über LANs irgendwelche Rechner dran. Und dass man dann sagt, Non-Guaranteed Quality of Service, heißt, dass traditionell natürlich im ISDN zum Beispiel, man weiß, welche Bandbreite man von Punkt zu Punkt zur Verfügung hat. Man reserviert ja die 64 Kilobit pro Sekunde, wunderbar. Während man dann in einem LAN zum Client hin nicht so genau weiß, welche Bandbreite man hat, weil das eben durch irgendwelche Einflüsse innerhalb des LANs auch weniger werden kann. Auch da merkt man wieder, dass das alles so eine gewisse Zeit schon her ist, weil heutzutage natürlich sehr häufig die LANs eine Bandbreite haben, in der solche Quality-of-Service-Fragen gar keine richtige Rolle mehr spielen. Aber wir wissen schon, bei Video kommt man da schon schnell an die Grenzen. Aber immerhin ist der H323-Standard, eben weil er über die LANs gehen sollte, einer der ersten ITU-Standards, Telekommunikationsstandards, der wirklich kompatibel mit der IP-Protokollfamilie ist, also mit dem Internetprotokoll. Es steht zwar in den Standards, ich habe mir die extra nochmal alle runtergeladen und nochmal reingeschaut, um mich daran zu erinnern, steht an vielen Stellen nochmal drin, das ist für LANs und soll nicht im öffentlichen Internet benutzt werden. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr so wahr. Dieser H323-Standard, der definiert so verschiedene Einheiten, Komponenten. Das sind PCs, Workstations, vielleicht auch Videotelefone, die heißen alle Terminals, die eben Stimme auf jeden Fall unterstützen müssen und Datenverbindung. Und dann gibt es drei Dinge, die ein bisschen spezifischer sind. Das ist ein Gatekeeper. Der Gatekeeper ist ein Begriff, den man an vielen Stellen auch in anderen Architekturen trifft. Das ist eine Komponente, die dafür zuständig ist, den Zugang zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich mich anmelden will bei dem System, dann ist der Gatekeeper letztlich derjenige, der mir erlaubt, Kommunikation aufzunehmen, damit einen Kommunikationskanal zu schalten. Der ist zuständig, welche Adressen gibt es denn überhaupt und wie sind die einzelnen Teilnehmer zu erreichen. Das ist aber nur sozusagen die Administration dessen, wer darf tatsächlich kommunizieren. Das eigentliche Kommunizieren machen dann Gateway und Multipoint-Controller. Den Multipoint-Controller hat man schon, der ist für Multipoint-Konferenzen zuständig und der Gateway, der ist an der Stelle wichtig, wo man zwischen verschiedenen Netztypen vermitteln muss, insbesondere zwischen IP-Netzen und ISDN. Das habe ich ja vorher auch erklärt, also öffentliches Telefonnetz und Firmennetz zum Beispiel, was auch zunehmend natürlich an Rolle, an Bedeutung verliert, wenn immer mehr auf IP-Basis läuft, aber natürlich trotzdem noch über lange Zeit sinnvoll sein wird. Das Schwesterchen oder Brüderchen dazu ist H324, ein Standard für ein Terminal für Low-Bitrate Multimedia Communication. Da geht es um die Fähigkeiten sozusagen, die die Terminals haben müssen, um Multimedia-Kommunikation bei vernünftiger Bandbreiten, vernünftigen Bandbreitenverbrauch zu haben. Also insbesondere eben, wie geht Punkt-zu-Punkt Audio und Video über Telefonleitungen, und dort werden eben auch die verschiedenen Standards, die es da gibt, würde ich gleich auch nochmal Kompressionsstandards, die ich gleich nochmal zusammenfassen werde, kommen da auch drin vor, und da ist eben zum Beispiel die H263 Videokompression eingebunden als eine der Eigenschaften, die das Terminal haben soll. Und wie wir alle wissen, ist das H263 so ein bisschen älter und ist auf 64 Kilobit Chunks sozusagen ausgelegt, weil das auf ISDN orientiert war. Inzwischen ist der Nachfolger das H264, was sehr, sehr viel flexibler ist und Full HD in hoher Bandbreite und Mehrkanal, Ton und alles dieses unterstützen kann und tatsächlich technisch identisch ist, weil eine gemeinsame Standardgruppe entwickelt mit dem Advanced Video Coding von MPEG-4. Ja, jetzt muss man natürlich Signalisierung haben, also einen Ruf aufbauen. Es muss ein Terminal natürlich zum Beispiel diesem Gatekeeper sagen können, ich will da rein, es muss registriert werden. Das ist das, was man Call Signaling nennt, also Rufsignalisierung oder auf ganz gut Deutsch Rufzeichengabe heißt die Signalisierung in der originaldeutschen Version. Das ist was man natürlich aus der Telefonie kennt, also diese Protokolle, die ein Telefon mit der Vermittlungsstelle abwickelt, um zum Beispiel eine Verbindung zu einem anderen Endgerät aufzubauen, wo dann zum Beispiel zurückkommt, das ist irgendwie busy oder es wird gerufen und dann wird gesagt, der andere Teilnehmer hat abgehoben und so eine Verbindung hergestellt und so weiter. Sowas gibt es eben hier auch, beziehungsweise eben auch diese Registrierung und eine Statusabfrage. Das Ganze über natürlich Nicht-Telefonnetze auch, eben die Idee des LANs beziehungsweise de facto dann IP-Netze. Es nennt sich H225. Das ist ein Beispiel für weitere Standards, die man eben gut brauchen kann. Ganz wichtig ist H245 auch. Das ist ein Steuerprotokoll für Multimedia-Konferenzen, bei dem man sozusagen übertragen kann, ein Terminal übertragen kann, was kann ich denn alles? Was habe ich denn? Kann ich Audio, kann ich Video? Welche Codecs habe ich zur Verfügung? Welche Ports können bei mir gut benutzt werden? Da haben wir das Problem, dass natürlich dann immer irgendwie Firewalls und andere Hindernisse dazwischen sind, die bestimmte, gerade wenn man über IP geht, eben bestimmte Kommunikation schwierig machen. Das heißt, dieses H245 ermöglicht es, dass man logische Kanäle zwischen den Terminals aushandeln kann, weil so zwei Terminals sagen können, was sind unsere Kapazitäten, man übereinander legt und dann sagt, das sind, ist die, die Art und Weise, wie die beiden kommunizieren sollen. Und gerade wenn man mit Firewalls zu tun hat, kann das mit dem 225 sozusagen integriert werden, also auf das 225 draufgepackt werden, dass man nun, jetzt muss ich doch hier wieder finsterer machen, dass man hier nicht verschiedenste Ports belegen muss, sondern das über einen Port abwickeln kann. Dann ist es natürlich so, dass ich nicht bloß Audio und Video habe, sondern zusätzliche Konferenzen, zusätzliche Daten habe, die da übertragen werden. Das Wichtigste dabei ist, dass ich natürlich Kollaboration über Dokumente haben will. Also zum Beispiel Anwendungen sharen will, ein Dokument gemeinsam auf mehreren Teilnehmern anzeigen will, zum Beispiel so ein Whiteboard oder einfach bloß eine Datei, die gemeinsam angezeigt wird, oder auch eine Anwendung, die da gestartet wird. Dafür gibt es einen Standard, der jetzt aus einem anderen Bereich kommt bei der ITU-T, aber auch ITU, T120, Transmission Protocols for Multimedia Data, der im Wesentlichen, wenn man da reinschaut, erlaubt, ich sage, ich starte eine Anwendung, ich kann die administrieren, in dem Sinne, dass ich sie zum Beispiel wieder beende, dass ich sagen kann, welche Ressourcen braucht die, wie groß ist der Bildschirmbereich, den die hat und sowas. Und dass ich insbesondere die Möglichkeit habe, so Tokens zu verwalten, wer hat denn welches Recht, zum Beispiel was anzuzeigen drauf, was zu verändern drauf, also zum Beispiel einen gemeinsamen Pointer zu benutzen und dieses Recht auch zu übergeben zwischen den Teilnehmern. Das ist, wie man sieht, uralt, also für heutige Verhältnisse. 96 ist ursprünglich unbedingt für ISDN, PSTN, PSDN, PSTN und PSDN muss man vielleicht erklären, das ist Public Switch Telephone Network und PSDN ist Public Switch Data Network, dafür entsprechend ausgelegt, nicht für die Internetprotokolle. steht explizit irgendwie drin, dass es dafür nicht da ist. In der Praxis wird es dann doch eingesetzt, wenn nicht proprietäre Sachen eingesetzt werden. Das ist ein Hauptstandard, den es da gibt, wird dann über TCP abgewickelt. Und um gerade auf dem nächsten Bild das dann kommt, so ein bisschen zu erklären, was da alles drauf ist, es gibt noch zwei weitere T-Standard, oder ja, es ist einen T-Standard, der andere hat noch einen anderen Buchstaben, die sozusagen den Transport von Daten beschreiben, die nun solche Konferenzen ergänzen können. Das ist T38, das ist Fax over IP, bei dem man also die klassischen G2 und G3 Faxgeräte über IP-Netze zusammenschalten kann. Da sieht man schon, dass das jetzt neuere Standards sind, die IP zur Kenntnis nehmen und eigentlich diese quasi analoge Welt, die Faxe sind ja noch für analoge Netze entwickelt worden, über IP sozusagen zusammen überbrückt. Und lustigerweise gibt es dann auch noch V150, das ist Modem over IP, was nun wirklich langsam anfängt an Bedeutung zu verlieren, aber auch nicht völlig abgeschlossen ist. Wenn Sie also diese Modemtöne, die ja nun verschiedene Frequenzen sind, die so ein Modem von sich gibt, die man für Datenübertragung benutzen kann, wenn Sie die über IP-Netze transportieren müssen, ist natürlich nochmal was anderes als Sprache zu übertragen. Deswegen gibt es dafür auch einen eigenen Standard, wie das digitalisierten IP-Pakete verpackt und drüben wieder ausgepackt wird. Was für Spezialanwendungen, insbesondere für Legacy-Anwendungen, wo man irgendwelche Datensensoren, die eben ihre Daten dann über Modemtöne rauspusten, die anschließend immer noch eine Rolle spielt. Das heißt, wenn man jetzt einen modernen H323-Protokoll-Stack sozusagen sich anschauen will, was da so alles eine Rolle spielt, das Bild ist aus der Wikipedia, stammt aber von der ITU, wird von der ITU gemeinfrei sozusagen jetzt auch zur Verfügung gestellt. Was übrigens auch schön ist, alle diese ITU-Standards in ihrer Endversion sind heutzutage einfach über den ITU-Webserver als PDF frei für jeden abrufbar. Nur die Arbeitsversionen, dafür braucht man eine teure Lizenz und muss da Geld zahlen. Das ist noch nicht so lange her, da hat die Papier- oder auch elektronische Kopie von so einem Standarddokument irgendwie 100 bis 200 Euro gekostet. Das ist Gott sei Dank inzwischen sehr frei verfügbar, das allermeiste jedenfalls. Aber Sie sehen also, dann für die Arbeitsversionen verlangen Sie Geld, da sehen Sie auf der Webseite auch gleich die Preise. Ja, also das ist wie gesagt frei verfügbar und da sieht man nochmal, dass jetzt eben die neue Sichtweise auf H323 natürlich weit weg ist von der klassischen Telefonie, aber sozusagen in der Zwischenschicht hier diese Standards, die eigentlich aus der Telefonie kommen, sehr wohl eine Rolle spielen. Also unten ist IP, das allermeiste wird über TCP, ja, kann man jetzt sagen, wird also zum Teil über TCP, da wo es eben entsprechende verlässliche Datenverbindung braucht, übertragen. An anderen Stellen, wo es rein um Datentransport geht und auf höheren Schichten die Zuverlässigkeit sichergestellt wird, über UDP, also zum Beispiel bei diesen Modemtönen. Die Modems, die haben natürlich immer schon mit unzuverlässigen Verbindungen gerechnet, da reicht UDP. Hier ist auch UDP, weil wir das Realzeit-Protokoll darüber haben, das kennen wir ja auch. Ja, der mittlere Bereich, den kennen wir sowieso, IP, UDP, RTP, RTCP, und dann die Audio- und Videocodecs, das ist der klassische Bereich. Da links haben wir den Datenübertragungsbereich, irgendwie Datenanwendungen, die verwenden eben zum Beispiel das T120 für Application Sharing oder das andere wären eben Fax und Modem. Und hier drüben ist der Rufaufbau sozusagen, wirklich die Sitzungen aufzubauen, die Medieneigenschaften auszuhandeln, H245. Der Pfeil soll das Tunneling durch das H225 darstellen. Und diese Registrierung und Administrationsstatus steht als letztes sozusagen auch unter diesen Managementfunktionen. Also insofern machen diese ganzen vielen Buchstabenpunkt-Standards, die jetzt so eine moderne Videokonferenzsoftware benutzt, durchaus Sinn. Jetzt war hier noch ein bisschen bei den Audio-Codecs, waren da Dinge drin, die einem vielleicht noch nicht gleich was sagen, G.711 oder so. Vielleicht deswegen noch ein bisschen zu diesen Audio-Codecs, ein bisschen Information. Es ist ja so, dass Sprache natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt bei den Konferenzen. Haben wir ja gesehen, dass die auch ganz wichtig ist, zum Beispiel mal auch rauszufinden, wer ist jetzt wirklich gerade aktiv. Das Schöne an Sprache ist, dass die extrem Bandbreiten sparsam übertragen werden kann, weil schon mal die Bandbreite von der Frequenz her eben nicht sehr hoch geht. Es wird ja nicht gesungen darauf. Also wenn man jetzt den Opernsänger hätte, wäre es anders. Aber die normale menschliche Sprache, da ist die Bandbreitengrenze bei 4 Kilohertz. Da braucht man eigentlich schon nicht mehr. Was umgekehrt natürlich wieder heißt, dass das nicht wieder sozusagen alle Feinheiten menschlicher Kommunikation übertragen kann, ist auch klar. Dann ist es so, dass die Wellenformen, die vorkommen, einfach weil man ganz speziell gebauten Sprachapparat haben, auch sehr spezifisch ist. Das heißt, man kann relativ viel von diesem Signal vorhersagen. Also wenn man den Signalverlauf kennt, kann man sozusagen sind nicht alle weiteren Verläufe möglich. Das kann man alles ausnutzen. Deswegen gibt es so die verschiedensten Codecs. Es gibt welche, die einfach auf der Wellenform aufsetzen, wie man das so normal kennt. Es gibt die sogenannten Source Codecs oder Vocoder, die gar nicht von der Sprache ausgehen, sondern zunächst mal rausfinden wollen, was ist der Text sozusagen, also Text-to-Speech-Technologie, Sprachsynthese benutzen und im schlimmsten Fall auf der anderen Seite Sprache zunächst mal analysieren, dann sozusagen den Text übertragen, auf der anderen Seite synthetisieren, was im Zweifelsfall keine gute Qualität natürlich gibt, und hybride Codecs, die das kombinieren. Und man sieht schon, die Sprachqualität von Vocoders ist schlecht bis schwach. Die von Waveform-Codecs geht sehr weit rauf, aber hybride Codecs, die können durchaus bei sehr niedrigen Bandbreiten eben eine nicht exzellente, aber doch gute Sprachqualität erzeugen. Wenn man die jetzt nochmal durchschaut, Waveform-Speech-Codecs, das sind welche, die auf ganz normaler Pulse-Code-Modulation, also ganz normalem Abtasten und Samples mit halt in dem Fall begrenzter Sample-Abtastrate und Bandbreite, also Samplegröße basieren. Die kann man natürlich einfach schon deswegen kleiner machen, dann kommt man immer auf diese 64 Kilobit, weil die Sprache eben die niedrigen Bandbreiten hat. Dann kann man das schon mal verbessern mit Prädiktion, kann also immer im Prinzip die Differenz bloß zum vorhergehenden Signal übertragen, wie man das ja auch aus der Codierungstheorie, Einführungsvorlesung kennen, das nennt sich dann DPCM. Dann kann das Ding lernen, welche Eigenschaften dieses Sprachsignal, das man gerade hat, tatsächlich behält und enthält und diesen Vorhersagemechanismus dann entsprechend anpassen. So etwas kennen wir übrigens auch, aber in der Einführungsvorlesung für Bilder zum Beispiel, so adaptive Prädiktionsverfahren, wie sie im Ping zum Beispiel benutzt werden, schon mal angeschaut. So etwas gibt es für Sprache auch. Die nennen sich dann Adaptive Differential Encoding, Adaptive Differential PCM, Pulse Code Modulation. Dann kann man das Band in verschiedene Teilbänder aufteilen und je nachdem verschieden intensiv sozusagen analysieren, also wenige Bits für unwichtige Bänder spendieren, das nennt sich dann Subband Coding. Und dann gibt es auch noch Codierungsverfahren, die zuerst einen Frequenzraum transformieren, wie man das eigentlich von MP3 zum Beispiel auch kennt. Was man auch wissen muss bei Speech Codecs sind diese sogenannten U- und A-Laws. Das sind im Prinzip Compander, also Kompressoren und Expander, die die Lautstärke sozusagen reduzieren von lauten Signalen in der Kompression und das entsprechend bei der Expansion wieder rückgängig machen. Dort kann man also sozusagen die Unterschiede zwischen lauten und niedrigen Passagen in dem Signal kleiner machen und damit auch wieder insgesamt die Bandbreite sparen, was natürlich auch wieder das Signal ein bisschen weniger natürlich macht. Das ist ganz klar, wie man das von Musik ja auch kennt, die kann man auch komprimieren und dann wird sie flacher, so passiert das mit der Stimme auch. Und das ist tatsächlich, merken Sie ja auch, wenn Sie über Skype oder auch über ein Mobiltelefon zum Beispiel sprechen, wo solche Codecs verwendet werden, die eben zum Beispiel MuLaw benutzen, wie GSM, also das Mobiltelefon, macht sowas. Da haben Sie natürlich die entsprechenden Einschränkungen der Sprachqualität. Diese hybriden Codecs, die sind ganz raffiniert, weil die nun wirklich Sprachsynthese benutzen, indem sie, also man wirklich die menschliche Spracherzeugung sozusagen simuliert, also ein Modell dessen hat, was der menschliche Sprachapparat macht. Und man analysiert die Eingabe versucht zu synthetisieren. Und diese hybriden Kodex, die geben aber nicht bloß die Analyse weiter und synthetisieren auf der anderen Seite, sondern die synthetisieren gleich schon bei der Analyse, berechnen die Differenz zwischen dem synthetisierten Signal und dem Originalsignal und übertragen dieses Differenzsignal mit. Das heißt, es wird auf der Zielseite wird quasi synthetisiert, also so das, was man verstanden hat an der Sprache, quasi mit einem Sprachsystem-Synthesesystem wieder reproduziert, aber dann mit diesem Differenzmechanismus eben das, was man schon auf der Quellseite festgestellt hat und das korrigiert, und damit ist man wieder sehr, sehr nah am Original. Also Technologien gibt es da zum Beispiel, die heißen CLP und RPE. Also das ist nochmal das Bild so im Prinzip, dass man die Eingabe sozusagen vergleicht mit dem, was die Synthese liefert. Also die Eingabe geht im Prinzip in die Synthese rein und wird verglichen. Dabei kommt sozusagen eine Differenz raus, die man versucht nun zu minimieren, indem man auch nochmal diese Sprachsynthese optimiert. Analysis by Synthesis. Ja, und wenn Sie jetzt zurückgehen auf dieses Bild mit den vielen Nummern von Standards in dem Protokollstack, dann habe ich gesagt, da war ja der Bereich Sprachkodex war so ein bisschen unklar. Da stehen jetzt nochmal, was diese G711 und Konsorten eigentlich heißen. G711 ist einfach ein 64 Kilobit Pulse Code Modulation ohne irgendwas Besonderes, wie man es in ISDN hat. Die 721 und Folge sind ADPCM, also Adaptive Differential Pulse Code Modulation. G728 ist wirklich ein hybrider Codec, ein ZELP-Codec, 729 auch. Und auch GSM, die Mobiltelefone, die verwenden dieses RPE, also eine einfache Version von so einem hybriden, also syntheseorientierten Codec. Dementsprechend ist die Sprachqualität, wie Sie ja bestimmt alle wissen, deutlich anders, ob Sie über eine ISDN-Leitung telefonieren, mit dem weitgehend doch verfälschungsfreien PCM oder mit diesem sehr bandbreitenoptimierten RPE-Codec. Dann gibt es noch ein paar andere, also das Verteidigungsministerium der USA hat so einen ganz bandbreiteneffektiven Codec entwickelt, und es gibt eine Organisation namens Global IP Sound, die sozusagen in der Internetwelt spezifisch auf IP ausgerichtete, also auf Sound über IP ausgerichtete Codecs entwickelt hat, die auch, also so Predictive Coding machen und auch Adaptive Predictive Synthesis, ILBC und ESAC, die beide versuchen eben auch sozusagen mit Paketverlusten im Internet ganz gut zurechtzukommen. Ja gut, über Standards zu reden, ist natürlich immer in der Gefahr, ein bisschen langweilig zu werden. Drum versuche ich Ihnen auch da bloß so einen Überblick zu geben. Wenn man jetzt an der Stelle mal kurz anhalten will und überlegen, was haben wir jetzt gesehen, verstanden, dann ist es so, dass wir zunächst mal bei den Konferenzen einen bestimmten Standard erreicht haben, dass wir also die Telefonidee sozusagen, die Telefonkonferenzidee übertragen haben auf Videotelefonie. Das war so der Anfang, und das ist inzwischen technisch ausreichend gelöst. Da ist nur noch die Frage, ob vielleicht diese Protokolle, die man da hat, ob die ideal sind, weil sie aus der Telefonwelt kommen, jetzt über IP abgewickelt zu werden. Da schauen wir uns das nächste Mal auch das SIP nochmal an, was da vielleicht einen Schritt vorwärts bringt. Aber es ist eigentlich bezüglich der Konferenzen, sind wir da auf dem Stand von 1927 und 1968, diese Dinge realisieren wir da. Die Frage ist also, was wären denn Konferenzstandards, sozusagen Konferenzmöglichkeiten, die sich da entwickeln könnten darauf? Das eine ist, dass man sich wirklich in virtuellen Kollaborationsräumen bewegen will. Das ist momentan noch sehr stark an der Telefon- und Videokonferenz orientiert. Also die Vorstellung, ich bewege mich sozusagen in einem Datenraum und habe dann zum Beispiel an einem Datenelement jemand dran, den ich dann fragen kann, mit dem ich dann vor Ort eine Verbindung aufbauen kann. Das wäre eine komplett andere Sichtweise. Also irgendwie generell einen virtuellen Raum zu haben, statt diesem doch einfach an der Telefonmetapher hängenden Prinzip. Das heißt, man kann in die Richtung sogar weiterdenken, dass man sowas wie eine 3D-Welt hat, auch eine 2D-Welt nur, in der die Teilnehmer über Avatare irgendwo verteilt sind. Ich gehe dahin und kann dann sozusagen, da ich diesen in dem virtuellen Raum bewege, wie in dem realen Raum, jetzt sagen, an der Tür klopfen und sagen, ich möchte mit dir reden, was in Second Life zum Beispiel gemacht wird. Und tatsächlich ist es auch so, dass Second Life eine der Plattformen ist, die in der Praxis für Konferenzen, für sowas wie Videokonferenzen benutzt wird, auch für Tagungen. Eine ganz andere Richtung ist, dass man natürlich diese Konferenzfeatures, wie man es am Anfang schon gemacht hat, mit den teuren Konferenzräumen immer stärker in die physische Umgebung einbettet. Das heißt, je mehr irgendwelche Instrumented Rooms verbreitet sind, irgendwelche Tabletops, große Wanddisplays, umso mehr werden die natürlich sozusagen ganz selbstverständlich, ohne dass man jetzt irgendwie Spezialräume hat, Beamer sind sowieso schon in jedem Raum, werden die sozusagen in allgemeine Konferenzräume reinwachsen. Also man merkt es jetzt schon, wenn wir bei uns irgendwie eine Promotionsverteidigung haben, dass sehr häufig die externen Gutachter eben nicht anreisen, sondern zugeschaltet werden. Im Moment ist das noch ein bisschen umständlich, da muss man einen zweiten Beamer aufbauen und solche Geschichten, aber über kurz oder lang, denke ich, werden Konferenzräume einfach so ausgestattet sein, dass die Konferenz da drin ist. Das heißt, es wird mit Sicherheit weitergehen, der Bereich, wird auch noch ganz neue Entwicklungslinien aufnehmen, was vielleicht, wenn man jetzt nochmal die Vorlesung irgendwie im Geist zurückspult bis zum Anfang, wenn Sie an Metropolis zum Beispiel denken oder an den Stanley Kubrick-Film und an die ersten Picture Phones, die es so aus den irgendwie 60er Jahren gab. Es ist total interessant, und das haben wir bei vielen Stellen in dieser Vorlesung schon gesehen, wie lange es dauert, bis sozusagen eine Anwendungsidee tatsächlich im oder auch die technologische Innovation, bis die im Alltag angekommen ist. Also ich kann mich gut erinnern, als ich mein Studium abgeschlossen habe, sind Kollegen von mir zum Beispiel zu Siemens gegangen und haben gesagt, wir haben ein ganz tolles Projekt gekriegt, wir bauen Videokonferenzsysteme über die Datennetze, die es damals gab, X25 und sowas, das heute kaum mehr jemand kennt. Es war nicht die ganz große Innovation. Also möglicherweise ist es so, dass diese Innovation immer bloß in relativ kleinen Schritten funktioniert. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, dass das so ein komisches Wechselspiel ist zwischen der Verfügbarkeit der Technologie und sozusagen dem kleinen Schritt, den ein Anwender machen muss, um die Technologie in der Praxis einzusetzen, bis dann wieder die Technologie in voller Schönheit sozusagen sich durchsetzt. Also sehr schön kann man das mit Skype zum Beispiel studieren, was eine Technologie ist. Wir werden in der nächsten Vorlesung Skype auch noch ein bisschen genauer anschauen, wie das funktioniert von der Architektur her, so viel man weiß, ist ja nicht alles offengelegt. Das ist so einfach, weil man bloß eine Anwendung installiert auf seinem PC oder Laptop und schon kann man mit den in schlechter Qualität, aber doch brauchbar kommunizieren. Dadurch ist sozusagen für viele Privatanwender so ein Durchbruch geschaffen, weil man plötzlich eine Vorstellung hat, was kann ich damit anfangen. Die Kameras, die überall in die Laptops eingebaut sind, war der andere Schritt. Man muss nicht irgendwie toll eine Kamera konfigurieren und irgendwelche Treiber und was weiß ich. Damit ist es plötzlich so ein minimaler Schritt und damit erlebt jeder, was Videokonferenz heißt. FaceTime ist so ein ähnliches Beispiel, wo wirklich dadurch, dass mit dem Gerät schon mitkommt, man gar nicht viel dafür tun muss, Videotelefonie im Alltag plötzlich ganz selbstverständlich verfügbar wird. Und nachdem es schon seit langem Forschung an Videokonferenzen gibt und jetzt sozusagen mit kleinen Consumer-Anwendungen irgendwie das in Alltag eindringt, kann man durchaus davon ausgehen, dass diese großen Konferenzanwendungen, die eine Zeit lang immer so vor sich hin gedümpelt haben, dass die durchaus an Schwung gewinnen werden. Insbesondere, wo man ja irgendwie Dienstreisen möglichst verhindern will und verhindern will, dass Leute einfach unnötig wegen irgendeiner Tagung irgendwo hin oder bloß einer Besprechung irgendwo hinfliegen. Also man kann schon davon ausgehen, dass diese Konferenztechnologie jetzt sozusagen eine neue Welle aufnimmt. Also man kann sozusagen irgendwie sagen, dieser Spruch gefällt mir ganz gut, wenn man nicht mehr über die Technologie redet, dann ist sie sozusagen da. Also bei FaceTime oder so denkt jetzt keiner mehr darüber nach, was ich jetzt da für ein tolles Picture-Phone habe und was für tolle Standards und was ich extra zahlen muss oder so. Ich habe einfach das Telefon, meinen normalen Vertrag und arbeite damit, ohne weiter darüber nachzudenken. Das heißt, da haben wir diesen Punkt jetzt gerade so erreicht. Und wenn Sie diese vielen, vielen Spielarten von Konferenzsystemen und Anwendungen sehen, die es gibt, gehe ich also davon aus, dass gerade auch in dem Bereich auch wieder Multimedia im Netz sozusagen erst am Anfang steht, in einem gewissen Sinn. Aber das haben wir jetzt eigentlich in jedem Kapitel gemerkt und das ist ja auch eigentlich gut für uns als Medieninformatiker. Gut, dann möchte ich hier an der Stelle aufhören. Ich habe jetzt eben noch eine Vorlesung in Vorbereitung für dieses Thema Konferenzen, wo es speziell um diese eine Frage geht, die heute schon so ein bisschen sich abgezeichnet hat, IP als Basis und obendrauf eben irgendwelche Telefonprotokolle. Es gibt eben auch Versuche, wirklich IP-spezifische, HTTP-ähnliche Protokolle für Multimedia-Konferenzen zum Beispiel anzulegen oder zu definieren. Schauen wir es das nächste Mal an. Danke schön für heute.